Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael.
Hallo zusammen und willkommen zur neuen Ausgabe vom Dragonbox Podcast. Und heute haben wir uns wieder ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht. Diesmal geht es um Flashkarten, was wir auch ein bisschen aufteilen werden, weil das ein recht komplexes Thema ist. Und der liebe Michael, der hat einmal zwei Gewinner vom letzten Mal, die er uns gleich mitteilen wird. Und wir sind heute zu dritt. Was es damit auf sich hat, wird der Michael jetzt auch erklären.
Genau, also womit fangen wir an? Sollen wir mit den Gewinnern anfangen oder soll man mit unserem Gast anfangen?
Dann machen wir die Gewinner, dann haben wir es schnell und dann.
Okay. So. Wir haben zum einmal im Gewinnspiel Gianluca F. mit Wind and Water Puzzle Battles für die Dreamcast. Viel Spaß damit, wird dann demnächst zugeschickt. Und wir haben diesmal ein Left Alive für die PS4 weg, und zwar geht das an den Dennis. Wie gesagt, ich werde mich an die Leute dann melden, wenden. Glückwunsch erstmal, ja, ich schicke ihnen dann die Adresse. Ich schreibe mir dann die nochmal an wegen Adresse, die habe ich noch nicht mitgeteilt bekommen. Ich sehe schon, ich habe zu lange keinen Kaffee mehr gehabt. Ich rede wirr. Aber ich hoffe, ich rede nicht allzu wirr. Bevor ich zu unserem Gast komme, muss ich aber noch was sagen. Wir haben nämlich diesmal zum ersten Mal eine Rückmeldung auf unserem Podcast bekommen.
Okay.
Ja, und zwar der Pascal, auch bekannt als Infinity, einer meiner fleißigen Gamescom-Helferlein. Also erstmal schöne Grüße da von mir. Der scheint anscheinend auch unseren Podcast anzuhören. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen auch über neue Displays gesprochen.
Richtig, ja.
Weil da ging es ja auch um Wiederherstellung, Aufbereitung von Videogames, haben ja die McWill-Displays vorgestellt. Und habe ich erwähnt, ja, also bei den alten Displays, die laufen ja im Sonnenlicht super, und die modernen Backlight-Displays, die gehen halt im Sonnenlicht nicht, weil die nicht mit der Hintergrundbeleuchtung gegen das Sonnenlicht ankommen können. Und da wäre es cool, wenn es mal so ein gemischtes Display gäbe. Ja, gibt's anscheinend tatsächlich. Hat er nämlich geschrieben, beleuchtetes Display mit Reflektorfolie. Die gibt's, schreibt er, sind aber tatsächlich sehr selten. BMW verbaute die einige Zeit in ihren Navis und Garmin in ihren Auto- und Fahrrad-GPS. Also er hätte sogar so ein GPS hier liegen, falls ich mir mal angucken möchte oder sowas, kann er mir zukommen lassen. Die Dinger nennen sich transflektive Displays. Also es sind dann wirklich Displays, die quasi, sobald Sonnenlicht drauf fällt, die Hintergrundbeleuchtung sozusagen deaktivieren und das Sonnenlicht reflektieren, damit man ein richtig geiles Bild hat. Und ja, wenn es dunkel ist, dann hat man Licht dazu. Also das ist ja mal richtig cool. Schade, dass die es sich irgendwie in den Handhelds nicht durchgesetzt haben. Wahrscheinlich sind sie nicht so einfach herzustellen.
Ja, denke ich auch. Also aber nicht, klar. Aber sie gab es nicht in dem Handheld-Bereich. Das ist jetzt so ein.
Nee. Okay. Aber es gab sie tatsächlich, aber krass. Halt hier jetzt in Outdoor-Navis. Klar, super, wenn du da Fahrrad fährst und hast die ganze Zeit das Licht drauf, das Sonnenlicht. Ich meine, ich merke selber, ich habe mein Handy, das ich zum Navigieren hier nehme, wenn da die Sonne drauf knallt, siehst du nichts mehr.
Ich glaube, ich hatte sogar so eins, wenn ich das überlege, dass ich. ich hatte von. Ach, ich weiß nicht mehr eins. Ich hatte extra so ein Outdoor-GPS für Geocaching gehabt. Und das war eins, was so ohne Probleme, hat die Sonne drauf geschienen, du hast immer noch alles gesehen.
Mhm, genau.
Das kann gut sein, dass es so eins war, ja.
Wäre natürlich cool, wenn man das in den heutigen Handhelds auch drin hätte, aber anscheinend, ja, sehr selten. Ja, danke allerdings, Pascal, für den Hinweis, weil jetzt haben wir wieder was dazugelernt.
Und mindestens einer, der auch wirklich zuhört.
Naja, ich gehe mal davon aus, die Leute, die beim Gewinnspiel mitschreiben, mitmachen, die werden auch zuhören. Und ich habe ja auch so ab und zu mal so Feedback. Ne?
Ja.
Für die, die es nicht wissen, ich habe jetzt übrigens auch noch mit Dragonbox Flix Videos angefangen, die es dann auf YouTube und in unserem Kanal gibt. Findet ihr einfach, wenn ihr auf YouTube Dragonbox Shop sucht oder einfach auf der Website ist natürlich dann auch verlinkt. Da habe ich jetzt auch schon zwei Videos online. Da mache ich halt im Gegensatz zu einem Podcast so Videos, bei denen man was zeigen kann. Weil hier am Podcast sprechen ist toll. Ja, sprechen ist toll. Beim Autofahren sind so Podcasts natürlich auch klasse, wenn man lange im Stau steht oder sowas und man muss irgendwas hören. Da ist natürlich Video bäh, geht leider nicht oder sollte nicht gehen.
Sagen außer wenn du komplett im Stau stehst. Ne?
Also. Ja gut, wenn du einen Motor ausmachst, dann darfst du auch Videos gucken.
Ja.
Aber ich habe natürlich auch einige Sachen, die ich mit Videos besser zeigen kann, und deswegen einfach so zweigeteilt. Also da lade ich euch auch gerne ein, schaut euch das an. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Thema und unserem Special Guest. Wir haben heute den Hardy bei uns. Hardy, stell dich doch mal schnell vor.
Servus miteinander, wie ich heiße, hast du jetzt schon verraten. Ich bin der Hardy vom Nerdwelten-Podcast. Ja, bin auch so ein Retro-Heini, würde ich es jetzt mal kurz beschreiben. Und hat sich natürlich angeboten jetzt vom Thema, weil natürlich, wenn man über alte Spiele spricht, möchte man sie möglichst auch spielen. Und ich zerre eigentlich ungern meine Spiele immer so aus den Vitrinen raus, sondern ich habe sie gerne vorbereitet in der Konsole. Kann man ja heute alles auslesen und dann natürlich legal auf SD-Karte speichern, seine eigenen Dateien, ist ein Thema für sich, habt ihr ja schon gesagt.
Genau, aber, also die Legalität, die sprechen wir dann nächstes Mal gleich an. Das heißt, heute geht es eher um die Funktionalität und wie geht's. Das mit dem Rausziehen hast du gut angesprochen, weil gerade beim NES, wer kennt's nicht, das hat ja gerade der Frontloader, der hat ja so einen schlechten Schacht, wenn man oft genug die Module rein und raussteckt, da gibt's nur noch das rote, schöne, blinkende Licht, weil einfach der Schacht im Arsch ist. Ja. Da ist jeder froh, wenn er das Modul nicht mehr ständig wechseln muss.
Ja, absolut.
Damit dann also herzlich willkommen, ja, und damit fangen wir eigentlich auch sofort an. Er hat's ja schon schön gesagt, es geht heute um Flashkarten. Da gibt es eine ganze Menge für alle möglichen Systeme und die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Also es gab ja damals, ich glaube mit dem Game Boy Advance hat es eigentlich angefangen, da kamen dann aus China diese ganzen lustigen Flashkarten, kann ich mich erinnern.
Gab es tatsächlich schon für den Game Boy und wenn ich euch ein kleines Schmankerl sagen darf, ich habe hier ein Nintendo Power Modul für Super Nintendo. Die gab es damals in Japan, da konnte man sich an speziellen Kiosken Spiele laden. Die sind so von, ich glaube 96 bis 2007 sind die hergestellt worden und da gab es diverse Spiele. Habe ich hier eins, da ist Mega Man X drauf zum Beispiel und hat halt den Vorteil, ich meine, er hat kein großartiges Cover, aber da haben die Spiele halt einen Bruchteil von dem gekostet, was eine richtige, also in Anführungszeichen Cartridge gekostet hätte.
Und das heißt, man kriegt ein Spiel drauf. Und hat das quasi am Kiosk nicht so draufladen können. Und wenn man Neues wollte, hat man das alte runterschmeißen müssen,
oder? Ja, aber du hast tatsächlich mehrere Spiele drauf speichern können. Also auf meiner Karte hier ist Mega Man X drauf, Puyo Puyo und eins von diesen, wie heißt der, Mystical Ninja. Also nicht der Einser, sondern der Zweier oder der Dreier.
Ach, krass. Also ich wusste, dass es die Dinger gab, aber ich dachte, die waren eigentlich eher so ein Flop beim SNES, also dass sie sich nicht so lange durchgehalten hätten, wie die, so, als Beispiel wie das Satellite View.
Satellite View, ja. Nee, die, wie gesagt, die gab es tatsächlich 11 Jahre und von 2000 bis 2007 dann in Japan auch nur für den Game Boy. Also das ist schon ein Konzept, was Nintendo schon, auch mit dem Disk Drive für das Famicom Disk Drive, hat man die Spiele ja auch an Kiosken sich geladen.
Genau.
Also die haben das schon.
Ach, Moment, nee, das war, glaube ich, das Ding, was sich nicht, was nicht so lange gehalten hat.
Du meinst, was sich nicht lange gehalten hat, war das 64DD, wo sich nur 15.000 Stück.
Hat sich das
gehalten? Naja, nicht wirklich. Davon haben sich ja nur 15.000 Stück
verkauft. Nicht das Disk Drive selber, sondern diese Kopierstation. Ich glaube, das war das. Ich habe vor Ewigkeiten mal Artikel für unser Nintendo-Magazin geschrieben und da ging es um die Geschichte und da gab es diesen Passus. Da konnte ich mich irgendwie dunkel erinnern, dass, glaube ich, dieses NES-System, wo du halt mit der Diskette hingegangen bist, hast das Spiel draufbekommen. Und das hat sich halt nicht lange in Japan gehalten. Also das war halt auch so ein...
Also Kopiersysteme kamen ja dann später Third-Party raus für verschiedene Konsolen. Fürs
Richtig,
fürs genau. Fürs N64 und sowas. Da hat man die dann auf Diskette speichern und wieder in den Speicher laden können. Und hat dann, also die Vorgänger von den illegalen Flashkarten sozusagen.
Ist ja in Copy-Station hat man die ja genannt, glaube ich.
Ja, das war ja der Grund, also Super Magic World zum Beispiel, deswegen haben die ja auch die Namen, die ROMs, die kommen ja von den Kürzeln mit SWC und sowas, das kommt ja von diesen, oder Super Magic Copier, SMC war das, genau. Ja.
Da hatte mir mal einer auf dem Flohmarkt, habe ich mal so eine Copy Station gesehen für Super Nintendo, komplett mit Diskettenboxen all. Die hatte, war aber einer schneller als ich, den ich auch kannte. Zwei Wochen später habe ich ihn dann getroffen. Er sagte halt auch, ja, leider, er hat das Ding nicht zum Laufen gekriegt. Ne? Das war natürlich schade, weil es natürlich auch so irgendwie einfach so ein interessanter Teil von Gaming History ist. Ne? Und sowas findest du halt auch nicht alle Tage, ne?
Ja, das war halt die frühe Form quasi von den Raubkopien. Daraufhin hat ja auch Nintendo angefangen, die Kopierschütze einzubauen.
Ja.
Also das, weil da ja zum ersten Mal aktiv die Spiele kopiert wurden auf dem SNES und ja, dann kamen da die ersten Kopierschutzer auch mit rein. Aber cool, dass Nintendo da tatsächlich was Eigenes Legales hatte, um Spiele relativ günstig drauf zu spielen. Also das wusste ich auch so noch gar nicht. Gut, in Japan gibt es ja, glaube ich, ganz, ganz viel von dem, was wir nur
am Rande mitbekommen. Ja, natürlich.
Ich meine, ich informiere mich zwar auch immer wieder, aber man entdeckt jedes Mal wieder was Neues. Das ist cool. Aber also ich dachte jetzt also von diesen Flashkarten quasi nicht die legale, wo man sich dann quasi was drauf kopieren konnte, sondern die, wo man die Spiele, die ROMs selber drauf kopiert hat. Ich glaube, da war Game Boy Advance so ziemlich das erste.
Das mag sein, ja.
Da gab es ja aus China dann die, och, ich kann mich dran erinnern, das war dann mit so teilweise, also einige hatten einen USB-Port, wo man dann die Spiele übertragen konnte. Da gingen immer so 3, 4, 5 Spiele drauf und man musste die vorher noch irgendwie patchen, dass die überhaupt gehen. Also grauenvoll. Mhm. Und man musste irgendwie auch noch einen Treiber finden, der auf Windows 95 oder 98 lief. Später ging es da gar nicht mehr. Also und das waren so die allerersten. Dann ist es irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Also gerade mit alten Flashkarten, gut, für den Nintendo DS kamen dann einige raus, aber da haben wir dann nächstes Mal ein schönes Thema mit der Legalität. Aber jetzt diese richtigen Retro-Flashkarten, die kamen dann erst wieder, ja, eigentlich mit den Everdrives von Krix. Gut, das ist jetzt auch schon wieder 6, 7 Jahre her, dass der damit angefangen hat. Aber die kamen dann relativ spät wieder, nämlich da, wo dann wieder Retro so ein bisschen beliebter wurde. Und die Leute wieder die alten Konsolen ausgepackt hatten, da ging es dann richtig los. Aber ich erinnere mich also für den Game Boy Advance, ich habe dann später sogar welche mit SD-Karten gehabt. Mei, da hat man dann halt eine 512 Megabyte SD-Karte reingesteckt, weil das war das Größte, was es gab damals. Das ist schon krass, aber da waren auch die Ladezeiten noch extrem lange. Also, ja, da sind wir ja sowieso, habe ich irgendwas gesagt von, ich rede heute wirr?
Nein.
Vielleicht so ein Schlag auf den Hinterkopf, dann kann ich wieder besser denken. Nee, ich hatte auch eine lange Woche hinter mir, muss ich sagen. Also ich bin wirklich etwas verwirrt. Ja, also da kamen ja dann auch die Everdrives relativ früh von Krix. Ganz lustig, das war ja ein Hobbyentwickler, also der hat es ja nie gelernt. Sondern er hat das Ganze hobbymäßig gemacht und hat gemeint, er hätte gerne solche Flashkarten für die alten Konsolen und hat dann damit hobbymäßig angefangen und hat die dann verkauft. Da war ich auch relativ früh dann mit dabei, dass ich die mitverkaufe. Es gab ja damals nur die Platinen, also er hat nur die Platinen verkauft und ja, wir mussten dann alle schauen, dass wir uns irgendwo noch die Gehäuse auftreiben für die Module. Da wurden ja am Anfang massenweise Spiele geschlachtet, muss ich ja auch selbst zu meiner Schande mit zugeben.
Ich weiß noch, dass ich wegen einem Spieleprojekt was wir vielleicht irgendwann mal fürs Interton rausbringen wollten, und wo ich dann erwähnt habe, ich sag, ja gut, komm, da gibt's doch ab und zu, da verkauft doch mal immer einer auf eBay mal so ein 50er-Spiel und die kauft doch keiner. Dann nehmen wir den, da durfte ich mir einiges anhören. Ja. Kannst du doch nicht machen, die alten, du, das ist doch, ich so, ja, ist ja gut, habt ihr ja recht,
ja, gut,
ist
in Ordnung. Ne? Beim Interton kann ich das aber auch noch ein bisschen mehr nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich habe auch ich musste ja immer wieder gebrauchte Spiele kaufen, die dann schlachten, reinigen und die Platinen reinbauen. Es hat mir schon immer so ein bisschen in der Seele wehgetan, aber was habe ich mir gekauft? Formula One Grand Prix für ein N64, den gab es wie Sand am Meer für einen Euro hinterhergeschmissen. Die ganze Scheiß wie FIFA hat sich verkauft wie nochmal was, aber kein Sammler will FIFA haben, weil das wollten nur die Fußballfans damals haben. Also genau solche Spiele habe ich da geschlachtet. Nichts, was wirklich auch nur im Entferntesten wertvoll sein könnte. Selbst wenn es jetzt irgendwie so ein Spiel ist, was da auch wie Sand am Meer. Ich hätte niemals ein Tetris für den Gameboy kaputt gemacht, auch wenn es die auch milliardenfach gibt. Aber das Spiel ist zu gut, um es zu töten. Also, aber FIFA, hallo. Ne?
FIFA kann man. Kein Problem.
Ja, also so ist es damals entstanden. Der hat wirklich nur die Platinen verkauft und entweder haben die Leute sich halt selber ein altes Modul ausgeschlachtet oder man hat es halt so wie bei mir gemacht. Ich habe die schon komplett mit Gehäuse verkauft, habe dann aber auch eigene Aufkleber für erstellt. Also das ist auch der Grund, das ist auch was ich heute immer noch so richtig viele Anfragen bekomme. Warum schauen die anders aus als bei Krix? Und warum schauen die anders aus als bei Stone Age Gamer und so weiter? Naja, wir waren so die ersten zusammen mit Stone Age Gamer, die diese ganzen Module verkauft haben im Gehäuse. Und weil es keine Aufkleber gab, hat natürlich jeder seine eigenen Aufkleber hergestellt. Ich habe halt meine Aufkleber nach meinem System hergestellt, vom Layout her. Stone Age Game hat eigene Aufkleber hergestellt und Krix hat er jetzt vor kurzem erst angefangen, dass er selber Module mit Gehäuse verkauft, die jetzt auch neu hergestellt sind, die Gehäuse, also nicht mehr alte Module schlachten. Und der hat dann wieder seine eigenen Aufkleber drauf. Also es ist tatsächlich so, je nachdem, wo man die Everdrives kauft, die haben einfach andere Aufkleber. Sind aber technisch die gleichen. Aber das kommt einfach nur daher, weil eben früher nur Platinen verkauft wurde und dann halt die Händler gesagt haben, ja, wir wollen aber komplette Teile verkaufen. Ja. Und jeder hat dann so sein eigenes Design für die Aufkleber gemacht.
Ja, ja. Okay.
Was klackert da denn? Da läuft ein Hund rum. Hund,
ich wollte gerade sagen, das klingt nach Hund.
Ja, ja, die haben gerade aus dem Fenster geguckt.
Ah, also mein Hund ist nicht da. Ausnahmsweise mal nicht.
Stimmt, kam heute keiner vorbei, dass er bellen konnte?
Nee, diesmal nicht. Ja gut, jetzt um die Zeit sowieso nicht. Ich bin ja in der Firma drin. Also gut, die Zuhörer wissen natürlich nicht, was jetzt ist. Jetzt ist es gerade Samstagabend, kurz nach 8. Da kommt jetzt auch kein Paketlieferdienst mehr oder so vorbei.
Also mein Paketmann kommt teilweise am Wochenende sehr, sehr spät. Ich wohne hier auf dem Land, also der wird teilweise schon 19 Uhr.
Ja gut, bei mir kommt am Wochenende gar keiner, weil normalerweise das Bürogebäude am Wochenende zu ist.
Okay. Ich wollte gerade sagen, so Amazon oder so, die kommen auch gerne mal um 22 Uhr.
Also, das hatte ich jetzt noch nicht.
Das ist, oder halt auch mal schon mal sonntags. Das ist auch sehr lustig. So, hä? Wie? Genau. Ja, die sind so überfordert teilweise, dass die dann halt einfach auch sonntags arbeiten. Ne?
Also, genau. Ja, also zurück zu den Flashkarten. Krix hat halt damals angefangen, also es gab schon noch andere, auf die geben auch noch einen, aber Krix ist halt jetzt für die bekanntesten Konsolen ja eigentlich der größte. Ich meine, an den Everdrives kommt man ja kaum vorbei. Und Krix hat halt damals angefangen, die selber zu entwickeln. Der Unterschied zu den bisherigen war, also die ROMs liefen einfach ungepatcht. Man hat sie einfach drauf kopieren müssen, auf SD-Karte reinstecken, konnte sie starten. Die haben alle auch schon ein kleines Menü mit eingebaut gehabt. Im Vergleich zu den jetzigen waren sie aber natürlich, die haben ein eigenes EEPROM drauf gehabt. Das heißt, wenn du das Spiel geladen hast, dann wurde das jedes Mal quasi ins EEPROM reingeflasht. Je nach Spiel gedauert. Also beim N64 konnte man dann bei einem großen Spiel schon mal 2 Minuten warten, bis es drinnen war. Beim SNES ging es einigermaßen schnell. Ja gut, bei den größeren Spielen war es aber auch schon über 1 Minute. Und klar, Game Boy, Game Gear, da waren die Spiele alle relativ klein, da ging das in 30 bis 40 Sekunden. Aber man hat trotzdem eine Wartezeit gehabt, weil die Spiele wurden in ein EEPROM geflasht. Hat halt den Vorteil gehabt, wenn ich nachher die SD-Karte rausgezogen habe, das Spiel lief weiter, weil es war ja im Speicher, im internen mit drinnen. Aber jedes Mal Neuladen vom Spiel, also man musste es nur, wenn man ein neues Spiel geladen hat. Ne? Solange man das Spiel nicht gewechselt hat, konnte man die Konsole so oft, wie man wollte, ausschalten. Das Spiel war ja dann im EEPROM schon drin. Ja. Da hat man dann keine Ladezeit mehr gehabt. Aber die moderneren Versionen, haben eine deutlich schnellere Ladezeit, weil die es einfach in den internen Speicher, also in den RAM laden und nicht mehr auf den EEPROM flashen. Sind dadurch aber auch vom Design her komplexer geworden, bieten aber dann auch noch mehrere Funktionen dazu. Aber da kommen wir ja dann später noch drauf.
Ja.
Also das ist sowas, was sich jetzt geändert hat im Laufe der Zeit. Die Flashkarten wurden immer mehr verbessert, von langsamen Ladezeiten zu richtig rasend schnell. Also wenn ich jetzt ein Spiel am SNES lade, das dauert eine halbe Sekunde, dann ist es da. Also das ist natürlich schon gigantisch. Kommt jetzt halt auch immer drauf an, was man spielen möchte. Also wenn man sagt, ja gut, ich will ein Rollenspiel spielen, das spiele ich jetzt für die nächsten 3 Wochen, dann lade ich das einmal für 1 Minute rein, das ist ja egal, weil danach muss ich es nicht mehr laden. Aber also ich zum Beispiel habe so manchmal meine Anwandlung und sage, ey, in Japan gab es so viele lustige Spiele, wir haben gar keine Ahnung, was es da gibt. Ich nehme irgendwie mir am Nachmittag so 2-3 Stunden Zeit, lade irgendwelche japanischen Spiele, von denen ich noch nie was im Leben gehört habe und guck, was das ist. Das macht tierisch viel Spaß, aber da ist natürlich auch so viel Schrott teilweise dabei, dass ich sage, okay, das brauche ich nicht länger als 10 Sekunden spielen, ich will das nächste Spiel haben. Und wenn man dann natürlich jedes Mal 2 Minuten Ladezeit hat, dann ist der Spaß natürlich nicht mehr so mit dabei.
Ja.
Also ist das schon ganz cool. Ja, für was für Systeme haben wir denn jetzt alles Flashkarten? Ich glaube, da können wir wieder gut gemeinsam dran überlegen, weil da werden einige Leute auch Flashkarten kennen für Systeme, die ich vielleicht gar nicht kenne.
Also ich vielleicht eher sollen wir die Systeme ausschließen, die wir
bei denen es keine gibt.
Bei denen es keine gibt. Also, Interton 4000, so.
Kann ich mir vorstellen, da gibt es tatsächlich eine, also würde mich nicht wundern.
Vielleicht. Hast du da eine fürs Neo Geo?
Fürs Neo Geo gibt's, ja, ja.
Okay.
Neo Geo ist jetzt erst eine rausgekommen. Ich glaube, Neo Geo Pocket kommt jetzt bei uns, ist ja bei uns jetzt vor 2 Wochen oder so rausgekommen, die ist auf Lager. Aber auch fürs große Neo Geo, die kostet aber, glaube ich, 400 Euro.
Naja gut, so viel hat ein Modul auch gekostet.
Eben, ja. Also die habe ich jetzt noch nicht im Shop drinnen, aber fürs Neo Geo ist letztes Jahr eine rausgekommen. Warte mal, wir haben ja intern, ich kann ja mal kurz gucken, wie die heißt, weil die war schon ganz interessant. Neo Geo Flashcard, genau da. Genau, Neo SD, heißt tatsächlich Neo SD, Neo Geo Flashcard von Terra Onion ist die. Terra Onion hat ja so einige schöne, die haben auch das Mega SD, auf das wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Das habe ich selber noch nicht, kann mehr als das Mega Everdrive. Und da gibt's eben auch die Neo SD, also 349 Euro kostet sie ja. Gibt's für AES und MVS Varianten, also da kommen wir beim Ausschließen nicht weit. Also es gibt wirklich für sehr, sehr viele Flashkartensysteme, wobei man so ein bisschen trennen muss bei den Flashkarten. Es gibt natürlich welche, die ich am Computer über USB aufspiele, also quasi einmal ein Spiel draufflashe und es ist drauf. Und es gibt halt welche, die mit SD-Karte da kommen und ich stecke meine SD-Karte rein und habe dann ein schönes Menü. Also da muss man schon so ein bisschen trennen. Ich glaube, wir wollen hauptsächlich auf die mit Menü eingehen, weil bei allen anderen, da gibt's Karten wie Sand am Meer. Aber es gibt tatsächlich auch fürs Vectrex eine Flashkarte. Also
stimmt, ja.
Ist zwar auch selten, die kann tatsächlich nur vom Computer aus bespielt werden, nicht mit SD-Karte, aber naja, wer weiß, wie groß so Vectrex-Spiele sind, du kriegst halt alle Spiele drauf. Also die hat ein eingebautes Menü, aber du musst die Spiele vom PC über USB mal auf die Karte übertragen, auf den Speicher.
Ja gut, wie du schon sagtest, das kann man ruhig einmal machen. Oder das, dann.
Ja, fürs Vectrex kommt jetzt auch nicht so viel Neues raus.
Ja, ne, stimmt. Stimmt, ja.
Na, es ist jetzt ein Wipeout-Klon rausgekommen. Also insofern, es kommt schon noch ab und zu was Neues raus, aber eben nicht so viel.
Ein Wipeout-Klon fürs Vectrex, okay.
Krass. Ja, ist ja, ich meine, Vectrex ist ja genau dafür geeignet. Das ist ja prädestiniert dafür mit Vektorgrafik.
Ja, natürlich. Klar, also das macht schon Sinn, aber für mich ist Wipeout natürlich ein damals gefühlt schneller 3D-Zukunftsracer mit unheimlich krasser Musik.
Ja gut, die unheimlich krasse Musik hast du jetzt am Vectrex.
Die kannst du ja dann in eine Playlist.
Genau, nee, aber die schnelle Grafik, das ist ja genau, das Vectrex konnte ja schnelle 3D-Grafik. Das ist ja das Geile,
ja,
an dem Ding.
Genau, ja.
Also da gibt's eine, wie gesagt, Neo Geo haben wir. Ich weiß auch, also für Spektrum, für Heimcomputer gibt's beim Spektrum, glaube ich, keine mit SD-Karte, aber zum Reinladen. Atari 800 gibt's auch.
Ja, 64er, das alte.
Ja, das natürlich ist SD2IEC, das ist ja, genial. Ja, gut,
das, okay, das SD2IEC, aber natürlich dann Ultimate, die weit, also, was ja schon eine geile Entwicklung ist, die es ja jetzt auch schon mit eigenem Board gibt. Mhm. Also, wo du ein eigenes Board kaufst und das einfach in den C64 in ein Gehäuse reinpackst, ne, was natürlich schon ein geiles System ist, ja.
Na, auf jeden Fall, genau. Also, für Computer gibt's die, Dreamcast. Gibt's ja auch, da wird dann quasi das Laufwerk abgebaut und dafür wird so ein SD-Karten-Leser eingesetzt. Das gleiche gibt's, glaube ich, nicht nur für die PlayStation gibt's es auch.
Also da ist es aber dann auch schon komplexer. Also da musst du dann schon wirklich was.
Da muss man umbauen, ja. Mhm. Also da muss man rein. Gut, es ist jetzt nicht so komplex. Im Endeffekt, man muss es nur abstecken, glaub 2-3 Kabel löten und das neue ranstecken. Also es ist jetzt kein.
ja.
Nur ein bisschen löten. Genau. Okay.
Ich habe früher einen Messiah.
Du.
Messiah, du, in der PS4 gelötet. Da hast du 40 Pins auf engstem Raum. Na, das ist nochmal was anderes.
Ja, du. Genau, wie Hardy sagt. Du,
ja.
Mich würde das vermutlich schon leicht überfordern.
Ja, das sind auch noch Teile, also die würde ich auch gerne im Shop anbauen, dann auch anbieten, dann auch mit Umbau, aber ich habe jetzt einfach noch nicht wirklich den Kontakt dazu gefunden. Die sind auch relativ selten noch deswegen. Mhm. Okay. Was jetzt noch rauskommt, ist für den Atari Lynx, das Game Drive, genauso wie jetzt schon das Neo Geo Pocket, ist ja ein Game Drive, das ist vom gleichen Hersteller. Und für den Jaguar kommt jetzt auch noch. Mhm. Also dieses Thema haben wir auch alle abgedeckt. Ja gut, die klassischen. Also Krix mit seinen Everdrives hat ja von Game Gear, Sega Master System, Mega Drive, Super Nintendo, normales NES, Famicom, N64, habe ich noch PC Engine, beziehungsweise Turbo Graphics, für die noch, also die sind ja auch alle abgedeckt mit Flashkarten.
Ja.
Und ja gut, Atari gibt's die Harmony Card fürs Atari 2600, die ich auch sehr gerne hätte, aber da habe ich leider auch noch keine. Die wollen sie mir noch nicht verkaufen, dass ich sie verkaufe. Sehr schade, weil fürs 2600er, da hätte ich wirklich gerne eine, weil auch privat. Und dann gibt's noch von Atari Max fürs Atari 5200. Ja, die hatte ich auch im Angebot, die habe ich sogar noch im Angebot, aber die verkauft sich in Deutschland so gut wie gar nicht, weil es hat kaum jemand einen 5200er.
Nicht wirklich.
Also der ist extrem selten. Fürs ColecoVision ist dann noch eine draußen, das Coleco Max, die ist gerade ausverkauft bei mir, die versuche ich aber auch wieder reinzukommen. Weil gerade ColecoVision finde ich klasse, hat für damals extrem gute Arcade-Conversions gehabt. Und auch sehr viele gute eigene Spiele. Gut, Handhelds, Game Boy, klar, Game Boy Advance. Wie gesagt, für die neueren Systeme gibt natürlich für Nintendo DS, es gibt für ein 3DS, allerdings auf die gehen wir jetzt hier wirklich nicht ein, weil A, ist es mir noch nicht retro genug und B, ist es da tatsächlich auch schon Probleme mit der Legalität. Da, wie gesagt, gehen wir ja dann nächstes Mal drauf ein.
Ja, die Dinger sind ja nun mal dazu gemacht, dass so.
Na gut, theoretisch kann man sagen, die sind alle für Raubkopien gemacht, aber es gibt halt immer noch Unterschiede
klar,
zwischen...
Es ist
der Homebrew-Szene, die ist halt einfach ausgeprägter für diese ganzen Retro-Konsolen. Ich glaube, für den 3DS wird im privaten Bereich einfach so gut wie nichts entwickelt im
heimischen Wohnzimmer. Ja, zum einen das und zum anderen sage ich auch immer noch, ich kann ja die Spiele noch kaufen. Ja, solange ich Spiele kaufen kann, also das ist für mich auch sowas, wo ich sage, solange die Spiele auch nur ansatzweise noch irgendwo auf dem Markt erhältlich sind, will ich keine Flashkarten für die Dinger anbieten, weil das ist für mich wirklich... Wenn die für Raubkopien verwendet werden, dann werden einfach der Spieleverkauf eingeschränkt. Und ich will ja auch, dass die ganzen Hersteller weiterhin Spiele produzieren. Also Nintendo zum Beispiel. Ich kaufe selber ja auch Switch-Spiele, weil da sind richtig schöne Titel wieder mit dabei.
Jo.
Und ich will auch, dass sowas weiter produziert wird. Aber
Animal Crossing!
Ja, oh nee, Gott, das habe ich nicht. Nein.
Alles andere.
Echt? Okay, krass, ne? Ich spiele das schon.
Nee, ich habe mal die GameCube-Version und habe mir dann irgendwann gedacht, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch stinke langweilig. Ich kann doch deine
Wohnung putzen. Alter, lötest eine PS4 blind, aber kommst nicht mit Animal Crossing klar? Das ist.
Na, klarkommen und Spaß haben sind ja auch wieder zwei Paar.
Ich bin dann irgendwann in Animal Crossing am GameCube rumgerannt und habe dann gesagt, so, ich sammle jetzt hier irgendwelche Muscheln und Blätter auf und die verkaufe ich dann und denk mir, warum sammle ich da eigentlich Muscheln und Blätter auf und räume meinen Haushalt auf und daheim, ich kann auch mein Zimmer aufräumen, ist genauso lustig. Also.
Ja, aber da hast du nicht so niedliche Viecher bei.
Na, ganz toll.
Du hast, nein, es ist wirklich, ich habe auch nicht gedacht, dass mich das packt, man hat es mich alle auch gepackt, weil ich finde, es entschleunigt halt sehr schön.
Also ich kann mit sowas nichts anfangen, ich kann auch mit Minecraft sagen, und sowas nichts anfangen. Ja, ich weiß nicht, warum ich Sandburgen im Spiel bauen soll.
Du, ich musste damals beruflich Minecraft spielen, damals noch für Spieletipps, weil mein Chef auf die Idee kam, ey, wir müssen jetzt auch hier Let's Plays machen und so weiter. Spiel mal Minecraft. Ich so, ich hab von Minecraft keine Ahnung. Ja, ist egal, hier, wir bauen einen Server und dann machst du da und dann lädst du. Und ich so, okay. Und dann geht das so los und ich baue mir, also in Anführungsstrichen, ein Haus, also Steine hoch, Dach drüber.
Fertig.
Geh rein in den Keller, bau einen Keller, so ein bisschen einfach auch so ein Dach rein, Keller, ein bisschen Licht rein, komm raus, steht neben mir so eine halbe Villa.
Mhm.
Ich zu dem sage, willst du mich eigentlich hier verarschen oder was? Ich so, ja, hier. Ich so, alles klar. Ich so, bin zum Chef gegangen. Ich so, du, das ist peinlich. Ich brauche jemanden, der das kann.
Ja. Also ich finde es schon faszinierend, was du mitmachen kannst. Es hat ja sogar jemand einen Atari 2600 Emulator mit dem Ding gebaut. Ja, der braucht zwar, glaube ich, wie lange hat er gebraucht? Einen Monat, um ein Bild aufzubauen. Also spielbar ist was anderes. Aber dass das technisch geht, fand ich schon geil.
Das ist halt kein, du kannst halt.
Aber du ganz ehrlich, für mich ist das würde mich wahnsinnig machen.
Ich kann's, wie gesagt, bei Animal Crossing oder generell solchen Spielen kann ich es nachvollziehen, weil das ist halt Animal Crossing ein Spiel, das da spielst, also du machst die Geschichte, also da wirst du nicht an die Hand genommen und musst irgendwie durchlaufen oder so, sondern
ja, aber es passiert halt nicht wirklich viel an Geschichte.
Ja, genau. Naja, genau. Es ist halt einfach, wie gesagt, es ist sehr entschleunigend. Ne?
Ja, dafür habe ich viel Besseres zu tun und mir reicht ja eh schon die Zeit nicht für das, was ich alles machen will. Dann ist das natürlich doof. Ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen.
Ein bisschen.
Nee, also bei
ist Animal Crossing schon retro? Wann kam das? Nee, das GameCube. Ja, doch.
N64 war der erste Teil, aber nur in Japan,
Das ist der gleiche wie auf dem GameCube, kam aber nur in Japan raus.
Genau.
Und dafür braucht man das EverDrive X7.
Aber siehst du, was eine perfekte Umleitung. Ja.
Das ist tatsächlich, also der Unterschied zwischen dem EverDrive 64 V2 5 und X7, der größte, ist wirklich das einzige Spiel, was du noch mehr spielen kannst, ist Animal Crossing.
Siehst du, als hätte ich es geahnt.
Ja, genau. Naja, also von den Konsolen, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, was wir jetzt noch nicht so erwähnt hätten. Was gibt's denn, oder an Retro-Konsolen, fällt euch noch was ein?
Ich bin ja, deshalb ist es ja gut, dass wir den Hardy dabei haben. Ich bin ja was momentan einfach aus Platzgründen allein schon ja völlig raus, Sachen auf Originalkonsolen zu spielen. Mhm. Das ist halt bei mir momentan einfach nicht drin. Deshalb bin ich was Flashcards angeht, komplett raus. Und bin halt jetzt gerade, wenn ich irgendwas aufnehme oder streame, momentan entweder Emulation oder noch im irgendwelche Minis oder jetzt hier den C64, den ich ja echt sehr gut finde. Also
schau, ich mache meine Dragonbox Flicks tatsächlich auf der echten Konsole mit einem SCART auf HDMI-Wandler.
Ja, du hast ja auch Studiotechnik daheim. Also das ist.
Naja, der SCART auf HDMI-Wandler ist keine Studiotechnik,
aber du hast halt einfach die Technik und die Platzmöglichkeiten daheim. Und das ist halt einfach bei mir gerade einfach absolut nicht drin.
Ja, ich habe ja die Konsolen aufgebaut dastehen, weil ich will ja auf den Originalen spielen.
Ich könnte da vielleicht kurz anmerken, dass ich für meinen Mega Drive Mini ein HDMI auf SCART-Adapter verwende, um es auf der Röhre zu spielen.
Ja, super.
Okay.
Ja, bei
mir hat Stil. Das ist krass. Das erinnert mich an den Kollegen, den ich aus dem VHS kenne, der ja seine Blu-Rays auf VHS kopiert.
Ja, warum auch nicht?
Ist ja auch großartig. Ne, aber weißt du, der Vorteil ist einfach, ich habe zwar noch Spiele fürs Mega Drive 4, aber ich habe kein Mega Drive mehr. Und dann guckst du mal auf Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt, was die Leute heutzutage für einen Mega Drive haben wollen. Und dann denkst du, nein, dann kaufe ich mir einfach das Mini, da sind zwei Controller dabei, da weiß ich, die funktionieren, das sind alle Spiele drauf, die ich brauche, kostet 60 Euro. Bam.
Naja gut, ich habe glaube ich 3 oder 4 Megadrives rumliegen, also ich wusste nicht, dass sie so selten geworden sind.
Ja, hätte ich das mal vorher gewusst.
Die Leute sind ja auch immer, also gerade ich als jetzt nicht mehr so aktiver Flohmarktgänger, aber ich war ja bis vor anderthalb Jahren jedes Wochenende auf 6, 7 Flohmärkten.
Ja.
Und du hast ja schon die Entwicklung gemerkt, die Leute drehen
genau durch. Genau. Und du weißt auch heutzutage nicht mehr, funktioniert es wirklich oder funktioniert es nicht. Und es ist die neue Liebe wieder. Das ist einfach nicht mehr so, wie es mal war.
Ich sehe schon, es ist schwierig, mit euch beim Thema zu bleiben.
Das ist das grundlegende Konzept eines Podcasts.
Abweichen. Ja. Eine mythenmetzische Abschweifung. Ja, aber eigentlich, ich kann tatsächlich da wieder einen Übergang fassen, weil nämlich Flashkarten sind genau dafür da, dass du es auf den originalen Konsolen spielst. Genau. Und nicht auf dem Mega Drive Mini. Ne? Haben wir schon wieder. Ja, vielleicht mal für alle Leute, die jetzt da wirklich noch nie so eine Flashkarte hatten, was mache ich damit und so weiter. Weil wir haben jetzt da schon ein bisschen was gesprochen mit SD-Karte und Spiel draufschmeißen und sonst was. Also im Endeffekt, Flashkarten sind Module für die originalen Konsolen. Ja. Die stecke ich rein und manchmal lade ich eben die Spiele von SD-Karte, wie schon gesagt. Manchmal lade ich die von einem eingebauten Speicher, den ich vorher bespiele. Aber der Vorteil ist eben, ich kann die Dinger in die originale Konsole spielen und kann auf der originalen Konsole verschiedene Spiele auf einmal, also nicht auf einmal, sondern hintereinander laden, ohne das Modul wechseln zu müssen. Und das ist zum einen natürlich für Homebrew interessant, ist natürlich auch sehr interessant für die ganzen Fanübersetzungen. Nutze ich zum Beispiel, ich habe auch einige japanische Rollenspiele tatsächlich auf Modul daheim, von denen ich kein Wort verstehe, aber mir gedacht habe, cool, ich mag das Spiel gerne haben, deswegen kaufe ich es mir und dann nehme ich das aber mit der Fanübersetzung, dann kann ich es nämlich auch spielen.
Ja.
Und das ist schon echt toll, weil es geht halt dann zum Beispiel auch mit diesen Flashkarten. Oder Sonic, gibt es ja eine unendliche Anzahl von Hacks. Und teilweise wirklich richtig gute. Ich meine, Sonic Mania ist ja aus einem Hacker-Team entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat Sega gesagt, hey, die machen das richtig gut, wollen wir die nicht mal für ein eigenes Spiel darüber ziehen? Das waren ja eigentlich welche, die haben Sonic gehackt und neue Levels dafür erstellt. Und die kann man halt mit der Flashcard auch alle auf der originalen Konsole spielen. Und das ist cool. Oder auch Homebrew Cave Story ist ja fürs Mega Drive ein grandioser Port, muss ich gestehen. Ist ja auch fürs Mega Drive erschienen und auch den kann ich natürlich dann mit so einer Flashkarte auf der originalen Hardware richtig einfach spielen. Ja, also das grundsätzlich mal dazu. Das heißt, wer sowieso nicht auf der originalen Konsole spielen will, ja, der braucht keine Flashkarte. Mit Emulation brauchst du natürlich nur die ROMs, aber eben genau diese ROMs kann ich mit einer Flashkarte auf der originalen Hardware spielen. Und also mir persönlich zum Beispiel ist es sympathischer, ja, und vielen anderen auch. Also ich weiß nicht, das Feeling ist einfach nochmal ein ganz anderes.
Unbedingt, ja.
Und ja gut, ich habe halt daheim auch an der Röhre allein alle Konsolen hängen. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied im Vergleich zu, ich habe einen PC mit HDMI oder sowas. Das schaut nochmal, es hat einen ganz eigenen Flair, muss man schon sagen. Ja, jetzt grundsätzlich haben wir ja gesagt, ja, was kann ich mit den Flashkarten machen? Ich kann also die Spiele draufschmeißen. Das ist auch überhaupt nicht schwer. Also, wie gesagt, es sind ja die gleichen ROMs, die auf Emulatoren funktionieren. Wie man an die rankommt, das kommt dann eher in der nächsten Folge mit dran, weil das natürlich Legalitätsgründe mit hat. Es gibt durchaus legale Möglichkeiten, an ROMs zu kommen, so ist es nicht. Und ja, aber im Endeffekt muss ich die einfach nur drauf kopieren, wie beim PC auch. Modul einlegen, ja. Anschalten, zack, geht.
Es hat ja auch einen Vorteil, da kommen wir natürlich wieder in diesen Grauzonenbereich beziehungsweise Legalitätsbereich, dass du ja manche Spiele spielen kannst, die du in der früher aufgrund, sagen wir mal, einer Sprachbarriere nicht möglich warst, die zum Beispiel heute eine Übersetzung bekommen haben.
Genau, hatten wir ja gerade, die Fanübersetzung.
Genau, genau, ne? Die Fanübersetzung und die ja manchmal teilweise dann ja sogar hier und da dann übernommen werden. Ne, wenn es halt ein richtiges Release nochmal kommt oder so.
Ja, zum Beispiel bei Magical Drop, das ja auf der Retrobit Collection drauf ist, Magical Drop 2, die haben sich ja wirklich an den Übersetzer gewendet und haben das dann von ihm lizenziert. Ja, also genau, auch sowas kommt natürlich mal vor.
Ja.
Oder Pico Interactive hat ja auch schon einige von denen dann lizenziert und als Spiel rausgebracht. Die laufen zwar dann nicht auf Flashkarten, sondern auf neuen Modulen. Aber theoretisch, also kann ich mir gut vorstellen, dass Pico die auch irgendwann mal als Download-Version oder sowas anbietet, wenn die Module abverkauft sind. Und da wäre es dann natürlich auch mit den Fanübersetzungen direkt auf den Flashkarten. Also das ist schon genial. Oder man hat eben, wie ich, das originale Spiel, holt sich den Patch, kann den am PC dann selber patchen, das ROM, und hat dann auch das übersetzte Spiel. Ja. Also da sind Karten schon wirklich fantastisch. Oder die moderneren Flashkarten, gut, können wir eigentlich schon zum nächsten Punkt gehen. Was können die ganzen Flashkarten, was sind die Unterschiede? Also die simpelsten Flashkarten, die wir hatten, wie gesagt, anschalten, Spiel auswählen, geht. Ne? Die können nicht mehr. Die modernen Everdrives, da gibt's ja auch welche mit X3, X5 und X7, da will ich dann noch mal ein bisschen mit drauf eingehen. Die haben ja noch ein paar mehr Funktionen drin. Die haben ja als Funktionen drin, Spielstand speichern ist eigentlich heutzutage schon ganz normal, dass die normalen batteriebetriebenen Spielstände gespeichert werden. Aber bei einigen gehen auch Save States mit dazu, dass ich also quasi jederzeit wie beim Emulator im Spiel speichern und das Ganze wieder laden kann. Das an der Originalkonsole.
Das ist ein großer Vorteil.
Ja, also gerade wenn man sowas wie Super Mario Bros. 3 am NES nimmt, das hat ja noch keine Speicherfunktion. Ich werde bis heute nicht verstehen, warum. Weil, ich meine, wenn man Super Mario Bros. 3 von vorne bis hinten durchspielt, du brauchst, glaube ich, 10 Stunden, wenn du alle
Levels. Oder du nimmst die zwei Flöten, die ziemlich
Ja, natürlich, die Warpflöten, ja, klar. Aber wenn du es komplett durchspielen willst, mit jedem Level von vorne bis hinten, dann bist du 10 bis 12 Stunden beschäftigt und du kannst nicht speichern.
Es ist schon krass, ja.
Vor allen Dingen, es war eins der letzten Spiele fürs NES und eins der größten Titel überhaupt, die Nintendo da rausgebracht hat. Und es gab ja schon vorher genug Speichermodule. Nö, da nicht. Noch nicht mal Passwort, gar nichts.
Also ja, aber so wirklich viele Spiele mit Speicherbatterie gab es doch auf dem NES gar nicht. Es gab Zelda, es gab Kirby.
Ja,
und das meiste andere hatte ja Passwort.
Nein. Also Guardian Legend hat gespeichert, Star Tropics 1 und 2 haben gespeichert. Es gab noch ein paar mehr. In Japan gab es auf jeden Fall noch ein paar mehr. Kirby's Adventure hat gespeichert.
Genau. Ja.
Achso, Kirby hast du genannt, okay.
Ja, gut, aber wie gesagt, das ist ein Punkt. Mario-Spiele haben ja, glaube ich, dann erst wirklich ab dem Super Nintendo.
Ja, genau.
Ab
das Remake World von Super Mario Bros. 3 hat
genau.
Er gespeichert.
Ja, genau, ja, richtig. Ja.
Also das, aber warum das Ganze am NES, warum Super Mario Bros. 3 keinen Speicher hatte, also das verstehe ich wirklich, weil es halt wirklich alles der ältesten Varianten waren.
Ja, die haben halt gedacht, bleib halt dran, ne? Jetzt ist halt.
Tja, so war es ja dann auch. Also wir haben die Konsole dann halt über Nacht angelassen und, oh ja. und dann am nächsten Tag weitergespielt. Also.
Wenn nicht Mutti kam und sich gedacht hat, oh, das Kind hat schon wieder vergessen, ein Scheißding auszumachen.
Ich oh Knopf. Ja, oh ja.
Dann herrschte Krieg.
Oh, doch, es gibt schon einige. Also ich habe jetzt hier mal eine komplette Liste. Die, okay. die AD&D-Titel haben es drin. Bard's Tale, okay, ja, Bandin Kings ja. of Ancient China, irgendein Turbo Racing, Baseball, mehrere Crystallis, Déjà-vu, die ganzen Dragon Warriors, die vier.
Gut.
Earthbound, Final Fantasy, Final Fantasy 3. Also gab schon selbst Golfspiele.
Wirklich?
Ja, Nobunaga's Ambition, Romance of the Three Kingdoms, Techno NBA Basketball. Ne? Also
das klingt super.
So Schmarrn.
Ja.
Die Ultima-Reihe Uncharted, Uninvited, ja, gut, also okay, gab schon.
Aber Bard's Tale wäre sicher auch lustig gewesen ohne Speicherbatterie.
Naja, erinnert sich noch jemand an Faxanadu?
Oh ja, stimmt.
Eins der grandiosesten Spiele, aber bei den Passwörtern hast du geflucht.
Oh ja, stimmt. Oh ja, richtig.
Es ja, war ja, glaube ich, wie viele Stellen waren es? Ich glaube 64 Stellen.
Dann hat,
in dieser komischen Schrift.
Genau,
das ist auch
richtig.
Noch, und L und I gab es auch noch getrennt. Oh, du hast jedes Passwort, drei Versuche gebraucht, bis du es zum Laufen gebracht hast. Es gibt übrigens ein Patch für das Spiel, das eine Speicherfunktion einbaut, sodass du, wenn du es mit der Flashkarte spielst, ganz normal speichern kannst und super. Kein Passwortsystem mehr brauchst.
Ach, du Schande. Ja, heute sind es ja wenigstens so intelligent, wenn du irgendwas mit Passwörtern machst, dass du die Null ausgrenzen.
Ja, aus ja, Augen nee, das habe ich alles noch nicht gemacht. Null und O gab's und das halt auch, wie das Spiel in der schön verschnörkelten Schrift noch mit dazu. Ne? Also,
oh Gott.
Also Faxanadu war Horror, wenn es ums Passwörter ging.
Ja.
Wir haben auch die alten nie weggeschmissen. Also wir hatten so ein Büchlein und haben immer die neuen dazugeschmissen, weil wenn du dann doch einmal eins verschmiss, wenn das letzte dann doch nicht ging, dann hast du zumindest nicht mehr ganz so viel spielen müssen, wenn du das vorherige noch hattest.
Ach du Scheiße.
Ja, ja. Ne, genau, also die Funktion gibt's halt Save States, haben aber nur die wenigsten Flashkarten mit drinnen.
Ich glaube, das Scooby-Doo Adventure fürs Mega Drive hat auch so einen langen Code.
Das kann sein,
das
ja.
Auch kein, das ist ja wie so ein, das ist ja eigentlich so wie so ein Lucas Film Adventure, also so ein, sieht ja ähnlich Day of the Tentacle aus, also haben sie den Stil sehr gemacht, aber und das hat auch so ellenlange Codes. Mhm. Das ist krass, ja.
Ja, genau. Ja, also das sind dann schon so ein bisschen erweiterte Funktionen und vor allen Dingen Save State, das ist wirklich relativ kompliziert, weil man muss sich ja denken, also prinzipiell läuft so eine Flashcard ja so oder so ein Originalmodul, du hast da den ROM-Code drauf und der wird einfach da wird einfach drauf zugegriffen von der Konsole. Die liest den aus und spielt den.
Okay.
Das heißt, wenn du eine Möglichkeit haben willst, dass du da den Zustand, den aktuellen Speicherzustand von der Konsole oder allem drin speicherst mit dem RAM, dann brauchst du quasi einen eigenen Computer, der dazwischen hängt und der immer diese Daten mitloggt und so weiter. Sonst kannst du den originalen Zustand, der muss das RAM irgendwie speichern, der muss das ROM speichern und der muss dann ein eigener Computer dazwischen hängen. Deswegen sind diese Flashkarten auch sauteuer, weil da ist wirklich ein FPGA drin, ein eigener Prozessor, der dauerhaft neben dem Spiel mitlaufen muss.
Okay.
Weil ist ja klar, wie soll das sonst irgendwie gespeichert werden? Weil du musst immer den Zugriff auf RAM und alles haben. Also das ist gar nicht mal so einfach. Da läuft quasi dann immer, das NES bekommt immer so ein bisschen was dazugegaukelt, dass der RAM auch noch mit ausgelesen werden kann. Also es bekommt quasi so ein Zwischenrapper, der dann zwischen Spiel, zwischen dem eigentlichen ROM und der Konsole hängt und alle Daten mitloggt. So ein Keylogger sozusagen. Okay. Also das ist gar nicht mal so ohne und deswegen haben das auch die wenigsten. Ist auch je nach Konsole unterschiedlich schwer herzustellen. Also SRAM-Batterie ist nichts Besonderes mehr, das können sie eigentlich alle. Das heißt also, die Spiele, die eine normale Speicherfunktion drin haben, die funktionieren auch. Aber dieses Speichern jederzeit im Spiel, das ist extrem selten bei den Dingern.
Mhm. Okay.
Und das ist halt auch der Unterschied, wenn wir schon dabei sind, von diesen ganzen X-Versionen. Also wir haben ja beim Game Boy und auch beim Mega Everdrive und sowas, da gibt's ja immer diese X-Reihe, die X3, X5, X7. Beim N64 gibt's momentan nur das X7, beim GBA gibt's momentan nur das X5. Das heißt also, Krix hat dann noch vor, ein bisschen weitere Funktionen eventuell zu integrieren in dem späteren Update. Aber X3 ist quasi immer die kleinste Variante, da dauert das Laden am längsten und da sind halt am wenigsten Funktionen drin. Also was genau an Funktionen drin ist, das muss man nachgucken. Manche können halt zum Beispiel solche Game-Genie-Codes, die kann man zum Beispiel mit einbauen, da wird einfach das ROM gepatcht. Das heißt, man braucht auch kein Game-Genie mehr, sondern man kann die Cheat-Codes direkt in das Modul mit eintragen, was natürlich auch cool ist. Also gut, ich spiele immer sehr gern ohne Cheats, muss ich sagen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, ja, ich will aber, wenn ich das Spiel durchspiele, unendlich Leben haben. Auf der originalen Konsole natürlich nur mit dem Game-Genie-Code möglich. Und da brauche ich jetzt dann natürlich kein Game-Genie mehr, sondern ich kann das Ding direkt in die Flashkarte mit einbauen. Das ist super. Beim X5 sind da meistens schon ein paar mehr Funktionen drin. Meistens auch schon die Schnellladefunktion, dass es also wirklich in 1 bis 2 Sekunden geladen wird. Und das X7 aus der Reihe, das ist dann immer das extra teure, das ist nämlich das auch dann, wo ein eigener FPGA mit draufläuft und der dann zum Beispiel so Funktionen wie Save States und ähnliches bietet. Also so kann man es immer davon ausgehen. X5, X7, also X3, X5, X7 ist quasi mit jedem Mal gibt es ein paar mehr Funktionen dazu. Zum puren Spielen reicht immer das Kleinste, das komplett ausreichend. Wer es ein bisschen komfortabler will, der nimmt das X5 und wer richtig dick Power will, der nimmt das X7. Also ich sage immer, für die meisten reicht tatsächlich das X5 zum Spielen. Besonders, weil das X7 halt nochmal gewaltigen Preisunterschied hat. Aber gut, geht halt nicht anders, weil da muss ja ein dicker Prozessor drauf werkeln.
Ja, ja.
Der kostet halt einfach.
Krass.
Aber das X5 ist für die meisten ganz brauchbar. Also interessant finde ich zum Beispiel beim Everdrive 64, da ist das X7 tatsächlich das beliebteste. Obwohl ich sage, es hat eigentlich nicht so viele Funktionen mehr als das, als der Vorgänger, das ist der 2,5. Es gibt eigentlich nur 3 Unterschiede. Beim Everdrive 2,5 hast du einen Schalter drin, mit dem du zwischen PAL und NTSC umschaltest. Also nicht, wie du das Spiel spielen möchtest, sondern für welche Konsole das ist.
Okay.
Das heißt, alle Everdrives, das ist also eigentlich grundsätzlich bei allen Flashkarten so, die sind alle ländercodefrei. Also egal, ob ich jetzt ein amerikanisches, ein japanisches oder ein europäisches N64, Super Nintendo, Game Gear, sonst was habe, die Flashkarten laufen immer. Und sie sind auch so gebaut, dass sie immer alle Ländercodes spielen können. Also zum Beispiel japanische Spiele auf einer europäischen Konsole, kein Problem mit einer Flashkarte, mit einem Everdrive. Beim N64 ist es so, also bei den meisten ist es so, sie erkennen selbstständig, welche Konsole das ist und schalten in die Region um. Also zum Beispiel auch das Everdrive 64 X7, das kann ich in jede Konsole reinstecken und es erkennt halt, okay, ich bin jetzt im Japanischen drin, also gaukel ich vor, ich bin ein japanisches Modul und es läuft. Beim V2,5, da hat man halt einen kleinen Schalter drin, den muss man umschalten. Ist aber kein Problem, weil normalerweise stecke ich das Ding ja einmal in meine Konsole rein und die ändert sich ja nicht. Das heißt, ich muss einmal diesen Schalter umstellen. Das X7 hat als Komfortfunktion eben, klar, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 3 verschiedene N64-Konsolen daheim, eine eigene japanische und eine europäische, dann ist es natürlich blöd, wenn ich immer wieder diesen kleinen Schalter umlegen muss. Ja. Da ist natürlich das X7 dann schon praktisch für. Die andere Funktion, die es noch dazu hat, die ist eigentlich nur ein Problem, wenn man irgendwo lebt, wo man regelmäßig Stromausfall hat. Aber ich glaube, solche Orte gibt es heutzutage extrem selten. Du hattest erst.
Nicht ich, aber ich streame momentan öfters mit einem Kumpel, der in Österreich wohnt. Mhm. Und die haben eigentlich, sind sie ja ganz gut, auch tolles Internet und so. Aber der ist zum Beispiel heute Morgen, als wir Sea of Thieves gespielt haben, ich glaube 10-mal rausgeflogen, weil sobald irgendwas bei denen im Haus angeht, sei es, die Kühltruhe oder der Vater macht draußen was am Pool, hat er gesagt, er hat gerade die Poolpumpe dran, Spannungswand und Rechner geht aus und dann wieder an. Und er sagte, sie sind halt schon mit dem Werk dran, also mit dem Stromanbieter. Das Geilste ist, dass er der Stromanbieter kam dann mit der Argumentation zurück, ja, das sei ja Fusch am Bau. Dann ist der Vater mit den Unterlagen hingegangen und gesagt, ja, aber ihr habt das gemacht.
Ja, genau so.
Und deshalb, also es gibt es wirklich noch.
Okay, also gibt es tatsächlich noch Stromausfälle.
Ja.
Da ist es tatsächlich so, also wir haben ja schon von den Spielen gesprochen, die jetzt Spielstände speichern. Es ist ja beim N64, Mario 64, Zelda und so weiter. Die speichern ja mit Batterie. Beim Everdrive 64 X7 wird, sobald ich speichere, das sofort auf die SD-Karte geschrieben. Weil da läuft ja ein eigener Prozessor im Hintergrund, der macht das. Bei der Version 2,5 wird es erstmal nur in den temporären Speicher geschrieben und erst wenn ich wieder im Menü vom Everdrive bin, wird es quasi von diesem Speicher auf die SD-Karte geschrieben. Das heißt also, wenn ich jetzt beim Spiel einen Stromausfall habe oder einfach die Konsole ausschalte, dann wird der Spielstand noch nicht mehr auf die SD-Karte geschrieben und das, was ich gerade aktuell erspielt habe, ist dann einfach verloren. Das ist aber an sich kein Problem, weil, also gut, wenn man jetzt nicht gerade sehr verschusselt ist, weil es heißt einfach, ich spiele halt auch beim 2.5 einfach Mario oder Zelda so lange, wie ich will. Und bevor ich dann aufhöre zu spielen, schalte ich nicht einfach die Konsole aus, sondern drücke einmal auf Reset, dann bin ich im Everdrive-Menü drin, dann ist das Ding auf SD-Karte gespeichert, dann kann ich ausschalten. Also das ist halt eine kleine Komfortfunktion, das X7 speichert sofort, ist damit sicherer, das 2.5 nur, wenn ich Reset drücke. Aber wenn man das jetzt nicht komplett vergisst, Reset zu drücken, oder wenn man nicht die ganze Zeit Stromausfall hat, ist es eigentlich kein großes Problem.
Okay.
Und als letzte Funktion, es laufen halt ein paar Spiele mehr, wobei mir das einzig, also es hat halt eine Echtzeituhr drin, das X7, da läuft dann noch Animal Crossing mit drauf. Das gab es ja in Japan.
Ja, siehst du.
Genau, haben wir ja vorhin schon gesagt.
Der Kreis also, schließt
sich. Der Kreis schließt sich, genau. Aber ansonsten ist eigentlich kein Unterschied vom X7 zum 2.5.
Ist das bei beiden gleich? Weil du kannst ja beim X7, N64, wir erinnern uns, hat ja am Controller diese netten Ports gehabt, wo wir ein Speichermodul einstecken konnten oder das Rumble Pack. Und beim X7 hast du ja die Möglichkeit, den Inhalt von diesem Speicherpack auf die SD-Karte auszulesen und zu speichern. Ah. Was ganz praktisch ist, weil die Hauseigenen von Nintendo, die haben ja nur ein gewisses Kontingent an Platz zum einen, was schon mal nervig ist, aber noch viel nerviger ist, du kannst unabhängig davon, wie viel Platz verbraucht wird auf diesen Controller-Packs, ich glaube nur 16 Spiele oder so speichern. Irgendeine 14, 15, 16, irgendwas war da. Das ist ziemlich cool, weil so kannst du deine Karte, meinetwegen hier ein Spiel, spiele ich jetzt eine Weile nicht mehr, pump mir das auf die SD-Karte und mach die blank und speichere dann andere Spiele drauf. Das ist eine coole Funktion.
Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist wahrscheinlich erst mit einer späteren Firma mal dazugekommen. Das ist, glaube ich, beim 2.5er tatsächlich noch nicht dabei. Das ist aber lustig, weil ich habe jetzt gerade mal das aktuelle Dragon Box Flix Videos hochgeladen, vor 2 oder 3 Tagen. Da geht es um N64 Controller. Der Admiral Controller kann das auch.
Ah, okay.
Der kann von SD-Karte, der kann von dieser Speicherkarte tatsächlich auch auf SD-Karte hin und her kopieren. Zum Backup. Also
so, wo was. Okay. Möchte ich nur kurz anfügen, ich habe mir da von euch im Shop den Retro Fighters habe ich mir gekauft.
Der Brawler, der ist geil.
Der ist super, der ist super. Also ich kann mit dem ganz kurz noch der normale N64 Controller, damit kannst du mich ja jagen inzwischen.
Ja gut, da sind ja auch die meisten komplett ausgeleiert.
Ja, aber ich habe gesehen, da habt ihr ja auch Ersatz für. Da glaube ich, muss ich da schon wieder viel zu viel Geld ausgeben. Ihr habt ja meine Bankverbindung. Naja, okay, gut, lass uns weitermachen.
Genau, du kannst noch ein paar Everdrives kaufen, bei denen du hast. Du hast ja selber gesagt, du hast ein paar schöne Everdrives. Welche hast du denn und was kannst du über die sagen?
Naja, das X7, das haben wir jetzt gerade so besprechen. Ich habe dann für das Super Nintendo das X5, aber ich habe gedacht, vielleicht machen wir es doch einfach mal der Reihe nach, weil das erste, was ich mir tatsächlich im Shop bestellt habe, war damals das Everdrive N8 für das NES. Und das hat halt den Vorteil, dass du da eben nicht nur die normalen NES-Dateien mit abspielen kannst, sondern auch die Famicom-Disk-System-Spiele.
Richtig,
und das ist ja ganz cool, weil viele Spiele sind ja ursprünglich auf dem Disk-System rausgekommen, also Metroid, Zelda, und die sind auch von der Musik ein bisschen anders. Also wenn man da wirklich sich mit den Spielen so, schon richtig auskennt, hat die viel gespielt, man entdeckt trotzdem noch immer ein paar Unterschiede, das ist schon recht schön. Das ist auch, weil du es vorhin angesprochen hast, eines der Module, wo ich wirklich Save States anlegen kann. Mhm. Ist auch ganz praktisch, habe ich selber jetzt erst heute Nachmittag rausgefunden, obwohl ich das Ding schon über ein Jahr habe. Vielen Dank. Aber ja, und das ist cool. Und du hast vorhin auch schon mal gesagt, man hat bei so ziemlich allen von den Karten ja die Möglichkeit, auch Game Genie Codes einzusetzen, Cheats einzusetzen. Das finde ich tatsächlich ganz praktisch, weil wenn ich mich auf eine Podcast-Folge von uns vorbereite, versuche ich die Spiele ja auch immer möglichst zu spielen. Weißt du, bei manchen Spielen reicht das, wenn ich mich ein bisschen reinspiele, ein bisschen das Gefühl für das Spiel bekomme, aber wenn ich es wirklich richtig durchspielen will und jetzt nicht unbedingt die Zeit habe, am Abend noch mich durch so ein hartes Spiel durchzuboxen und trotzdem den letzten Level sehen will, dann ist sowas super.
Klar, für so einen Podcast auf jeden Fall. Das gut, da ist es immer so. Aber wenn ich ein Spiel spiele, also ich mache es tatsächlich hauptsächlich hobbymäßig und da will ich eine Challenge haben.
Ja, natürlich, na klar.
Aber da ist es klar, das ist super. Gut, wobei es ja auch sehr lustige Game Genie Codes gibt, die nicht nur unendlich Leben geben, sondern zum Level erkunden, man kann fliegen und endlich hüpfen oder sowas. Das ist ja auch sehr interessant, wenn man sich so Level Designs mal angucken möchte. Ja. Und vor allen Dingen versteckte Sachen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Ich habe leider keinen gefunden für WaveRace 64, um den Delfin freizuschalten. Ich muss den wirklich ganz mir ehrlich wieder erspielen. Das war recht nervig.
Vielleicht gibt's auch einfach gar keinen. Das kann natürlich sein.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht war ich einfach zu doof.
Mhm. Ja, also beim N8, da hast du was ganz Interessantes angesprochen, dass da ja die Famicom Disk Systeme gibt. Das ist bei anderen Everdrives ja teilweise auch so. Also zum Beispiel am Mega Everdrive laufen Game Gear und Master System Spiele.
Ja.
Was natürlich ganz cool ist. Und auf dem Master System kann man auch bedingt Game Gear Spiele spielen. Also bedingt deswegen, weil der Game Gear hat ja eine andere Farbpalette.
Der hatte mehr, oder?
Der hatte mehr Farben, richtig.
Ja, genau. Ja.
Und die Spiele, die eine Game Gear Farbpalette verwenden, die gehen natürlich nur auf dem Master System nicht. Die haben halt falsche Farben einfach. Wobei es da auch schon massenweise Patches für die Spiele gibt. Es gibt ja sogar für die Game Gear Spiele dann Patches, dass die auf dem Master System besser laufen. Weil Game Gear hatte auch einige Spiele, die es vorher nie, oder die es nur auf dem Game Gear gab. Und der Game Gear hat ja noch einen Startbutton gehabt, das hat er zum Beispiel das Master System nicht. Und da gibt's dann entweder Patches, dass die mit dem Mega Drive Controller laufen oder dass einfach der Startbutton auf einen zweiten Controller geroutet ist oder sowas oder auf eine andere Taste. Und richtig geil, das Spielfeld wurde halt vollkommen ausgenutzt. Also zum Beispiel der Game Gear hat ja ein kleineres Spielfeld gehabt. Logisch, und ja. Da wurde dann beim Master System einfach nur quasi dieses Limit vergrößert, sodass du einfach mehr vom Spiel siehst. Also da kann man auch so Defenders of Oasis oder Game Gear Shinobi oder sowas auf dem Master System auch spielen. Und eben auch komplett auf dem Mega Drive, weil das Mega Drive ja auch die Master System und Game Gear Spiele unterstützt. Übrigens auch die SG-1000 Spiele. Da ist es ja ähnlich. Das ist ja quasi die japanische Urversion, wenn man so sehen will, vom Master System. Und auch da gibt's einige Spiele, die gab's ja nie irgendwann mal auf dem Master System. Das ist ja auch wirklich so der Großvater. Ähnlich wie halt auch dieses Famicom Disk System fürs NES.
Aber es gibt jetzt fürs Mega Drive noch keine Karte, die Mega CD unterstützt, oder?
Doch, gibt's.
Oh.
Wir waren ja vorhin auf Terra Onion, wo wir gesagt haben, die haben die Neo SD. Das ist ja die Neo Geo Flash Karte. Genau. Die haben das Mega SD. Und das kann tatsächlich auch, Mega-CD-Spiele laden. Allerdings kostet auch bei denen noch 232 Euro, ist noch ohne Steuer. Deswegen bin ich mal so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich schauen soll, dass ich das Ding verkaufe oder nicht, weil es ist ein sehr stolzer Preis. Aber wenn ich sage, ja gut, da kommt noch Steuer und alles drauf, dann bist du schnell mal bei 280 Euro für eine Flashkarte, fürs Mega Drive.
Wow, kann man ja vielleicht auch mal eine per Newsletter einfach mal fragen, wer will das Ding?
Wäre eine Möglichkeit, ja.
Ne, einfach, dass man sagt, okay, hier, wenn ja, ne,
und es wäre halt eine Möglichkeit, eventuell auch mal Snatcher auf Deutsch zu auf Englisch zu spielen.
Ja, ja.
Mega CD gibt's.
Natürlich. Englisch. Ja, ja, aber.
Oder was meinst du jetzt?
Auf der originalen Konsole.
Ja, genau.
Es gibt Snatcher auf dem Mega CD ja nur in Fanübersetzung.
Genau. Nein.
Oder war
Englisch?
Das?
Nee, nee, Mega CD gibt's
in englische Version.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte sie Police Notes, war
genau,
das
genau, richtig, ja.
nee, das
ja
das
gut, Snatcher ist halt so gut wie unmöglich zu bekommen. Das ist halt vom Preis her.
Das ist allerdings wahr.
Ja,
das
ja. Ja, ich stimmt, ja, Police Notes war das.
Genau, aber das ist natürlich sehr interessant, weil man da wirklich auch sagen kann, man kann damit auch Mega-CD-Spiele spielen. Das ist auch eine, ich bin echt hin und her gerissen, weil allein Mega-CD gibt es natürlich auch eine geile Library für.
Ja, unbedingt, ja.
Du hast ja letztens, ja letztens erst, wie war das, ist das lustigste Spiel überhaupt fürs Mega-CD, glaube ich, bei dir irgendwo durchgespielt, oder?
Night Trap,
genau.
Durchgespielt. Aber natürlich die PC-Fassung, also die neue, die hochgerenderte, obwohl du hättest, glaube ich, die Möglichkeit, also da mal zu zeigen, wie die Mega-CD-Fassung aussah. Mhm. Aber es war schon Pain in the Ass. Also ich habe das halt im Stream durchgespielt. Natürlich irgendwann mit Lösung.
Ja, hast du ja auch gedacht, du schaffst es ja auch noch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du so aus dem Stegreif machst. Das Spiel ist so.
Aber jetzt mal ohne Scheiß. Im Nachhinein betrachtet, und muss mal ganz ehrlich sein, kann man das Spiel auch natürlich durch Trial and Error.
Natürlich.
Kannst du es durchspielen. Also es wäre möglich gewesen. Aber du hast halt irgendwann keinen Bock mehr, weil es halt einfach schlecht.
Klar, ich meine, das Ziel des Spiels ist es ja im Prinzip zu lernen, wann passiert wo was und dann das Ganze in Konzept bringen.
Das ist richtig, und das ist teilweise wirklich, du hast teilweise mal 2 Minuten, kannst du dich erholen und dann musst du halt wieder, und das ist der Vorteil. Der Vorteil bei der neuen PC-Fassung ist ja, du siehst, was in diesen Szenen vorgeht, und bei dem Mega-CD hast du nur so ein Icon und das blinkt dann oder leuchtet dann rot, ne? Also es war schon, es ist technisch sehr interessant gemacht, weil es ist ja wegweisend gewesen. Also du hast halt acht, sagen wir mal, acht Spuren oder sechs Spuren gehabt, die zeitgleich gelaufen sind. Und es passiert immer mal wieder was. Und du kannst, also, wenn du, das ist ganz ehrlich, wenn du es durchspielen willst, kannst du der Handlung nicht folgen. Das ist unmöglich, weil du halt schon mal am Switchen bist. Aber im Endeffekt ist es halt was, was vom Storytelling war, eigentlich sehr, sehr wegweisend gewesen. Mhm. Ne? Also schon sehr interessant. Natürlich war es kein gutes Spiel, aber das war interessant. Ich habe mir mal Interviews mal durchgelesen. Das war auch gar nicht die Intention der Macher, weil die auch von Spielen keine Ahnung hatten. Die wollten halt ein interaktives Erlebnis machen. Deshalb konnten sie halt auch natürlich nachvollziehen, dass klassische Spielemagazine damals gesagt haben, was soll der Blödsinn, ja, weil das auch gar nicht so die Zielgruppe war.
Wobei, das war noch nicht mal das blödsinnigste Spiel fürs Mega Drive, fürs Mega CD. Ich habe noch eins gesehen, das ist noch verwirrender und seltsamer. Ich weiß halt nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es letztens irgendwo auf YouTube gesehen und habe gedacht, das muss ich irgendwann mal testspielen. Das ist ja halt total geistesgestört.
Meinst du das hier, diese, was eigentlich nicht rauskam, Penn & Teller? Von diesen beiden Magiern, wo du mit einem Bus eine Stunde lang eine gerade Strecke.
Nein, nicht Desert Bus. Das war irgendwie so ein ganz komisches Comic-Spiel, wo du immer, wo die seltsamsten Sachen passieren und du immer in irgendeine Richtung drücken kannst, so à la Space Ace oder Dragon Slayer dann schon fast, und dann passieren dann immer irgendwelche anderen seltsamen Dinge und du wirst dann in einen ganz anderen Raum geworben. Ich glaube, das hat überhaupt gar keinen Zusammenhang oder Konzept. Das ist einfach nur seltsam. Das muss ich mal raussuchen, weil das war wirklich, ja. Gut, also es würde mit Mega SD gehen. Gehen wir wieder zurück. Ne? das Mega Everdrive, egal ob das jetzt das X7, das X5 oder X3 kam, die können jetzt wirklich nur Mega Drive, ja, Game Gear und Master System Spiele und SG-1000. Das Game Gear Everdrive kann übrigens auch Master System Spiele spielen. Klar, es gab ja auch den Master Gear Converter damals. Und es kann auch die SG-1000 Spiele spielen. Und also gerade mit dem Game Gear Everdrive ist es genial, wenn man dann noch den McWill-Mod drin hat. Also McWill war ja dieses neue Display für den Game Gear. Mhm. Weil Master System Spiele haben eine höhere Auflösung als das Game Gear Display. Das heißt, wenn du ein Master System gespielt hast, konntest du oftmals den Text nicht richtig lesen, weil er einfach verrunzelt war, weil es nicht dargestellt werden konnte. Und das McWill-Display kann allerdings das in voller Auflösung darstellen. Das heißt, du hast wirklich einen hochauflösenden Screen da drin mit Master System Spielen.
Aber wie ist denn das dann, wenn ich...
Master Everdrive richtig cool.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt wirklich mit Everdrive auf meinem Game Gear spielen würde? Weil wir wissen ja, das Game Gear mit Batterie hat, wie lange hat es gehalten? 2 Stunden, 3 Stunden? Wie ist denn das, wenn ich da so eine Flashkarte mit bin? Traumhaft.
Das ist eine gute Frage. Krix hat da auch schon Tests direkt bei sich durchgeführt. Das Ding braucht minimal mehr Strom als ein originales Spielmodul. Ne? Okay. Also vielleicht hast du 5 Minuten nochmal Unterschied. Da muss man natürlich nochmal eins bedenken. Also die Game Gear Flashkarte. Gut, es kommt jetzt eine neue, die habe ich selber noch nicht getestet, die X7, die kommt jetzt in den Shop rein. Aber im Prinzip tun die ja nicht viel, wenn das einmal geladen ist von der SD-Karte. Also das Laden von SD-Karte, das frisst Strom. Das ist richtig, weil SD-Kartenzugriff braucht einfach was. Aber sobald es im Speicher liegt, greift ja die Konsole nur noch auf den Speicher zu. Mhm. Das heißt, das Modul hat so gut wie keinen Stromverbrauch mehr.
Okay.
Anders ist, wenn also, du jetzt irgendwie sowas
hast. Also statt 30 Minuten hast du dann 28 Minuten.
So in etwa, ja.
Voll in Ordnung.
Genau. anders ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie so ein Super Nintendo oder ein aufwendiges hast, wo ein kompletter FPGA nebenher läuft, der braucht natürlich auch ein bisschen Strom.
Ja gut, aber Super Nintendo betreibst
du jetzt. Eben, aber das hast du ja bei den Handhelds nicht. Also da brauchst du eigentlich nicht wirklich mehr Strom als ohne. Okay. Was schon mal ganz cool ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt.
Da kannst halt an einem Game Gear, also das ist wirklich so eins meiner Favoriten, weil Game Gear die ganzen Master System Spiele dann in hoher Auflösung spielen, das ist natürlich schon cool. Man kann theoretisch auch das Master Everdrive, also das fürs Sega Master System mit dem Master Gear Converter entweder im Mega Drive oder im Game Gear spielen, aber wozu, wenn ich das auch mit dem anderen Everdrive direkt machen kann.
Ja.
Außer natürlich, ich will keine 2 Everdrives kaufen.
Das ist wohl wahr.
Naja, ich sag halt persönlich, für jedes System, was ich daheim habe, will ich mein Everdrive haben, weil wenn ich das System schon habe, dann will ich da auch die Spiele drauf spielen. Und ein Modul rein, raus, selbst wenn ich sie original im Schrank habe, ist natürlich auch nicht ohne. Also zum einen muss ich jedes Mal die Verpackung öffnen, was die nicht unbedingt besser macht. Und Abnutzung von den Kontakten und von den Modulschächten ist tatsächlich auch noch ein Thema. Also gerade beim NES, die Dinger sterben relativ schnell.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Retron 5 nicht mehr verwendet habe mit den Original-Cartridges. Weil das wirklich, wenn du die Dinger reingeschoben hast, rausgezogen hast, das war so tight, der Slot.
Der war zu eng, ja, ich weiß schon. Ja.
Das hat mir in meiner Seele wehgetan. Mhm. Das ging nicht mehr, das musste weg, das
Ding. Genau. Und so habe ich es halt, ich habe halt das Modul drinstecken und muss nie wieder wechseln.
Genau.
Das ist natürlich das Beste auch für die alten Konsolen.
Genau.
Also definitiv.
Oder wenn du nicht jedes Mal ans Regal musst deine Originalboxen rausfriemeln, musst du aufmachen jedes Mal. Möchte man ja auch nicht unbedingt.
Genau. Ja, Game Boy Everdrive ist eigentlich, das Everdrive GB ist relativ ähnlich. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Das X3 lädt einfach langsamer. Das X5 lädt schneller, bietet allerdings, ja, hat glaube ich, Game Genie Codes auch schon mit drin. Und das X7 hat halt eben auch als größte Funktion, ich glaube, das hat auch Save States schon mit drinnen. Also so kann man es bei Kriegs immer so ein bisschen gucken. Was es genau an Funktionen hat, steht bei mir eigentlich auch immer mit auf der Webseite mit drauf. Aber wie gesagt, für die meisten normalen Spieler reicht fast immer das X5, weil das lädt schnell, ist komfortabel, kann auch fast alles. Ansonsten kann das Game Boy Everdrive nichts Besonderes. Also es läuft im Game Boy Color, im Game Boy Pocket, im originalen Game Boy. Das heißt, ich kann Game Boy Color und Game Boy Spiele draufschmeißen. Ansonsten hat es aber keine besonderen Funktionen noch mehr mit dazu. Beim N64, das haben wir vorher noch gar nicht gesagt, es gibt sogar einen NES-Emulator, den ich mit draufschmeißen kann.
Ja, aber nein.
Ich würde es auch nicht machen. Der Controller vom N64 ist definitiv nicht für die NES-Spiele geeignet.
Nein.
Und weil es N64 auch nicht so richtig die Power hat, die ruckeln teilweise schon. Also das nicht. Dann haben wir noch das Everdrive für den Game Boy Advance. Das logischerweise Game Boy Advance-Spiele problemlos spielen kann. Das hat noch die besondere Funktion drauf, dass es Emulatoren für den Game Boy und für NES und so weiter drinnen hat. Das heißt, auch da kann ich, also es gibt ja für Game Boy Advance verschiedene Emulatoren. Und die sind einfach so mit in die Flashkarte integriert, dass die merkt, wenn ich jetzt ein Game Boy-Spiel oder ein NES-Spiel lade, dass der automatisch den Emulator dann mitlädt. Ist natürlich sehr komfortabel. NES-Spiele und sowas laufen auch recht gut, außer dass sie ein bisschen runzeln, weil der Game Boy Advance halt eine andere Auflösung hat. Game Boy-Spiele laufen leider in einer kleineren Auflösung und die laufen auch über Emulation. Tja, und jetzt kommt dann die wichtigste Frage, die mich viele Leute schon gestellt haben. Ja, jetzt kann ja der originale Game Boy Advance kann ja eigentlich auch Game Boy-Spiele abspielen. Warum laufen die über den Emulator? So, wer von euch weiß es? Preisfrage. Ihr habt dann ein Spiel gewonnen.
Ich passe.
Nein, da
auch nicht.
Weiß ich auch nicht.
Gut, dann gehen wir doch hier in die technischen Details rein. Im Prinzip ist es ganz simpel. Nintendo, was ich ihnen wirklich sehr zugute halte, gut, mit der Switch haben sie es nicht mehr gemacht, aber bei allen vorherigen Konsolen, die waren ja eigentlich immer abwärtskompatibel zu einer Generation davor. Also das haben sie ja bei den Handhelds immer gemacht. Das heißt, der Game Boy Color konnte noch die Game Boy Spiele, der Game Boy Advance konnte noch die Game Boy und Game Boy Color Spiele, dann der erste Nintendo DS konnte auch noch die Game Boy Advance Spiele und so weiter. Der 3DS konnte noch die Nintendo DS Spiele, ja, und dann haben sie aufgehört. Das fand ich schon super. Sie haben es allerdings tatsächlich so gemacht, dass beide Konsolen quasi in einem Handheld drin sind. Das heißt, der Game Boy Advance hat sowohl einen Game Boy drinnen, als auch einen Game Boy Advance. Okay. Und die Module waren zwar vom Schacht her kompatibel, allerdings hat der hardwaremäßig erkannt, ist da jetzt ein Game Boy Advance oder ein Game Boy Modul drinnen. Und das ist jetzt nämlich genau der Knackpunkt. Wenn ich ein Game Boy Advance Modul reinschiebe, dann ist automatisch im Game Boy Advance der Game Boy Advance Modus angegangen. Und wenn ich das Everdrive reinschiebe, was natürlich im Format für den Game Boy Advance ist, ja, dann hat das Ding halt immer in den Game Boy Advance Modus gebootet und nicht in den Game Boy Modus. Das heißt, ich habe keine Chance gehabt, dass die Game Boy Spiele, die ich auf dem Game Boy Advance Everdrive habe, dass die im Game Boy Modus laufen. Weil das keine Softwareumschaltung ist, sondern wirklich eine Hardwareumschaltung im System. Deswegen funktioniert aber zum Beispiel das Game Boy Everdrive im Game Boy Modus auf dem Game Boy Advance, weil der erkennt das Ding ja als Game Boy Modul und schaltet damit richtig um. Ja, wieder was dazugelernt. Wie funktioniert Technik in den Konsolen? Ne?
Krass. Technik macht Spaß.
Ist echt. Wow.
Ja, vor allen Dingen, dass die Konsolen doppelt drin hatten. Das ist halt schon irgendwie.
Das ist krass, ja. Aber das war ja beim Super Game Boy für Super Nintendo, ist ja im Endeffekt auch ein kompletter Game Boy verbaut.
Richtig, stimmt, ja.
Stimmt, ja.
Wobei der leider ziemlich kacke in der PAL-Version war. Mich wundert es echt, dass sich da keiner drüber aufgeregt hat. Weil der Super Game Boy so am SNES, der lief ja auf 50 Hertz. Ein Original Game Boy lief aber eigentlich auf knapp 60 Hertz. Das heißt, die Spiele haben alle geruckelt. Ja. Die Gameboy-Spiele auf dem europäischen SNES haben alle immer geruckelt und keiner hat sich drüber aufgeregt. Ich schon.
Ich glaube, weil du, glaube ich, auch eine der wenigen warst, die das dann wirklich intensiv am Super Nintendo
genutzt haben. Ja, aber die liefen ja dadurch auch ein bisschen langsamer und haben auch ein bisschen vom Sound her, das war alles nicht hundertprozentig. Also auf dem originalen amerikanischen SNES liefen die toll, auf dem europäischen eigentlich grauenvoll. Okay. Ja, das haben sie ja dann später auch wieder für den mit dem Gameboy Player für den GameCube und sowas gemacht. Also haben sie auch immer quasi die Konsolen mit eingebaut. Ich meine, Sega hat ja dann quasi aus dem Mega Drive den Nomad gemacht. Haben sie einfach Mega Drive in den tragbaren Handheld eingebaut, was ich auch cool fand. Da läuft natürlich das Everdrive auch drauf, logisch. Nur die haben noch was gemacht, das habe ich dann bei den späteren Gameboys vermisst, so ein bisschen von Nintendo, weil das Nomad hatte wirklich zwei Joystick-Ports nochmal drinnen und einen AV-Eingang. Genau, ja. Das heißt, das konnte ja wirklich auf den Tisch legen, zwei Controller anschließen, AV ran und konnte das Ding als echtes Mega Drive nutzen.
Ja.
Wenn die das damals...
Wobei das Peripherie, meine ich, aber nicht unterstützt hat.
Ja, weil einfach der Port nicht existiert,
genau.
Klar.
Ja, ja, ja.
Also Mega-CD ging nicht dran, wo auch? Wo hätten sie das Ding
hätte noch einbauen das klar, können? Ja, na klar. Aber irgendwelche Konverter, glaube ich, es gab ja fürs Mega Drive doch auch schon Master System Konverter. Ich meine, der ging auch nicht, habe ich heute irgendwo gelesen.
Das kann sein, weil die ja auch, das Mega Drive ja auch so eine Cross-Version ist. Und zwar ist es so, das Mega Drive ist deswegen kompatibel mit dem Master System, weil der Soundprozessor vom Mega Drive ist der Z80. Ja. Das ist ja der Hauptprozessor vom Master System. Allerdings hat das Master System ja auch nochmal einen Soundprozessor und sowas zusätzlich gehabt, soweit ich mich erinnere. Da bitte nicht drauf festnageln, das weiß ich nicht hundertprozentig. Und wahrscheinlich fehlen diese Zusatzdinger, die sie ins Mega Drive eingebaut haben, um eben diese Abwärtskompatibilität zu ermöglichen.
Ja.
Die sind im Nomad wahrscheinlich aus Platzgründen nicht drin.
Hört sich plausibel an, weil da war auch irgendwas mit FM, habe ich irgendwas gelesen, mit Fantasy Star. Ja, okay.
Ja gut, FM-Soundchip, der ist ja allgemein im europäischen nicht drin.
Genau.
Master System, das war ja beim nur im US.
Japanischen.
Im Japanischen, ja.
Genau.
Genau. Ja, die anderen Everdrives sind dann eigentlich alle relativ simpel. Also ich kann überall meine Spiele draufschmeißen, die werden geladen, sie laufen und so weiter. Eben mit den normalen Funktionen drin. Da gibt's jetzt nichts irgendwie, was jetzt noch besondere Sachen abspielen könnte. Ja, außer, und das ist nämlich das, ja, du hast ja das Super Everdrive X5 angesprochen.
Ja.
Das ist ja ganz nett, aber es hat einen Nachteil. Der müsste dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein.
Der ist mir aufgefallen, da habe ich mich aber bewusst auch dafür entschieden. Und das ist einfach, dass da die ganzen Super Nintendo-Spiele, die einen Spezialchip verbaut haben, eben nicht drauflaufen. Also sei es jetzt ein Super Mario Kart oder Star Wing oder Yoshi's Island oder was auch immer.
Super Mario Kart läuft sogar, dir fehlen halt nur die Fahrer.
Naja gut, kann man sich Strecken anschauen, ist auch schön. Ja, aber weißt du, es ist natürlich ein Punkt, wie gesagt, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, diese Spiele, wenn ich sie tatsächlich nochmal spiele, hole ich sie mir eben aus dem Regal, wenn ich sie alle da habe. Da ist aber tatsächlich der Preis ein ordentlicher Knackpunkt, weil das Everdrive X5 kostet 100 Euro, dann aber das die Spezialedition.
Also früher wäre es jetzt SNES, das jetzt
FXPAK
Pro heißt.
Und das kostet halt 210 Euro.
Ja.
Und das ist halt einfach ein Wort.
Ja. Das ist definitiv. Wobei, also da will ich auch mal besonders drauf eingehen, weil es ist nicht nur die Spezialchips, die den Unterschied machen. Da geht noch einiges mehr mit dem Teil. Und da will ich drauf eingehen. Also Spezialchips für die Leute, die es nicht so ganz firm drin sind. Es gab ja beim Super Nintendo später so einige Zusatzchips, die quasi Spiele ermöglicht haben, die mit der originalen SNES-Hardware gar nicht möglich gewesen wäre.
Genau,
du hast ja schon erwähnt, Super Mario Kart hat einen DSP drin gehabt. Das war noch der simpelste Chip von allen. Aber dann später der bekannteste ist wahrscheinlich der Super FX, der dann eben in Star Fox drin war oder in Super Mario World 2 Yoshi's Island. Die haben ja dann quasi solche besonderen 3D-Funktionen gehabt und da wäre das originale Super Nintendo hätte nicht genug Rechenleistung gehabt. Ja. Es gab dann noch ein paar andere, zum Beispiel Star Ocean ist auch ein grandioser Titel, der Special Effects, Chips braucht. Mega Man X7 zum Beispiel auch. Aber da gibt's einige Titel, einige richtig gute Titel. Und die funktionieren dann halt auf dem Super Everdrive X5 nicht. Da laufen die Standardspiele drauf, aber alles, wo ein Spezialchip drin ist, die laufen nicht. Also wer es suchen will, ja. Wenn man im Internet einfach mal sucht nach Essen-Spiele mit Zusatzchip, da findet man sogar eine Liste, welche das alle sind.
Ja,
und die laufen auf dem Super EverDrive X5 nicht. Dafür braucht man dann das richtig teure FX Pack Pro. Das ist jetzt natürlich nicht so teuer, weil die Leute sagen, ja, wir wollen damit riesen Kohle machen. Sondern man muss sich vorstellen, diese Spezialchips, die da drauf sind, das sind ja eigene Prozessoren. Diese Prozessoren müssen ja irgendwie nachgebaut werden. Und das geht halt mit dem FPGA natürlich sehr einfach. Und deswegen ist auch auf dem ein FPGA drauf, aber FPGA sind halt nun mal sauteuer im Einkauf. Das ist auch der Grund, warum das Mega-SD, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ja auch dann Mega-CD und sowas kann, so teuer ist, weil das hat eben auch einen FPGA-Chip mit drauf.
Krass.
Und der FPGA-Chip sorgt eben dafür, dass man da noch Zusatzhardware quasi mit diesem Modul nachbauen kann, die eben auf einigen Modulen drauf war. Also ein Beispiel war eben diese ich sag nicht mehr Special Chips, das ist ja irre heute.
Besondere Chips.
Ich krieg's heute nicht mehr hin. Special Chips.
Special.
Schweres Wort. Ja, also die Sonderfunktionen von irgendwelchen Modulen, die dann eben zusätzlich mit drin sind. Du hast ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, zum Beispiel Satellaview.
Ja.
Die Leute, die es nicht kennen, Satellaview war ja in Japan so ein quasi Satellitenanschluss fürs Super Nintendo. Da hat man auch so ein Modul gehabt, auf dem man verschiedene Sachen speichern konnte. Und es wurde regelmäßig über Satellit, quasi mit dem Fernsehprogramm zusätzlich, wurden Spiele übertragen. Entweder konnte man die live spielen, während sie übertragen wurde, da gab es dann irgendwie noch so Musik dazu und Audiokommentare und sonst was. Oder man hat die auf Modul speichern können und dann immer wieder spielen können. Da gab es halt so kleine Sondersachen, also zum Beispiel das, was wir kennen, das Remake von Super Mario Bros. 3, das ja in Super Mario World Plus, wie heißt das, Super Mario World Classic oder sowas mit dabei ist. Da gibt es ja diese Kombination, wo Super Mario World und die alten Remakes von den SNES-Spielen drauf waren.
All-Stars,
richtig. Das war ja original eigentlich auch ein Satellaview-Spiel. Es gibt zum Beispiel auch das originale Zelda als Remake, also das NES-Zelda gibt es auch als Remake für ein Satellaview.
Ja, genau.
Und einige Inhalte, die noch zusätzlich sind.
Hm.
Die Spiele sind inzwischen größtenteils tatsächlich restauriert worden. Also man muss sich vorstellen, die haben dann irgendwie geschaut, dass sie alle Karten aufkaufen und von denen diese ganzen Daten rausklauben und es aufbereiten. Und das geht zum Beispiel mit dem FX Pack Pro, da kann ich die Satellaview-Spiele auch drauf spielen. Das ist zum Beispiel so eine Besonderheit, das geht eben nicht mit dem Super EverDrive X5. Es sind jetzt nicht unbedingt so aufregende Spiele für das Ding erschienen. Aber wenn man sich historisch für das Ganze interessiert, dann ist es schon wirklich ganz interessant, dass man sagt, dass man die mal ausprobiert.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem, da gab es ja auch Excitebike, gab es da ja noch eine Version mit Mario-Charakteren. Also das ist schon eine coole Sache. Ja, ist ein Punkt.
Dr. Mario gab es auch dann dafür in der speziellen Version.
Okay.
Ja, das kam dann später in auf Modul mit Tetris und versus Dr. Mario oder sowas raus.
Ja, genau. Das habe ich im Original hier auch irgendwo
gesehen. Genau, das war eben auch ein Satellaview-Spiel original.
Also
da gab es so einige. Oder zum Beispiel Square hat dann von Chrono Trigger den Soundtrack veröffentlicht.
Genau, richtig. Stimmt.
Das ist natürlich auch ganz cool. Mhm. Wo wir bei Soundtrack waren, das ist auch noch was das FX Pack Pro kann. Du kannst diese ganzen SPC-Musikstücke, die du ja zum Beispiel am PC dann auch mit Winamp und sowas abspielen kannst, also quasi die originalen Super Nintendo Soundfiles, die kannst du da auch abspielen. Das heißt, du kannst das Ding auch als kleine Jukebox verwenden und originale SNES-Musik von Spielen laufen lassen.
Ja, das ist auch eine coole Sache für Leute, die das mögen. Ich bin ja großer Freund von Super Nintendo Musik, also ja, coole Sache.
Und die läuft dann halt auf der Original-Hardware, was natürlich auch nochmal geiler ist. Was auch nett ist, du kannst Spiele mit CD-Musik ersetzen.
Ah, stimmt. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen.
Das ist schon geil. Also das funktioniert folgendermaßen. Und zwar hat Nintendo ja am Anfang gedacht, also Satellaview hat es ja tatsächlich genutzt. Da kamen ja über das Satellaview Audio-Tracks rein, die dann gleichzeitig während des Spiels lief gelaufen sind. Also wie gesagt, zum Beispiel Zelda mit eigener Musik und solche Sachen. Da lief quasi das Spiel BS Zelda, lief ohne Musik und die Musik wurde live vom Satelliten reingestreamt. Die haben da einfach Audioverbindungen im Modulschacht mit drinnen. War auch damals für den CD-Aufsatz gedacht, der ja nie rausgekommen ist, dass da quasi die Musik von CD reingestreamt wird. Und das FX Pack Pro nutzt eben genau diese Funktion. Das heißt, das FX Pack Pro kann über den Prozessor Musik in über diese zwei Leitungen in die Konsole reinspielen und die mischt das dann auch zusammen. Also das SNES ist darauf ausgelegt, dass es das kann. Und damit halt zum Beispiel Leute dann auch schon Spiele veröffentlicht, die haben dann einen Patch dazu. Da schmeißt man dann auf das FX Pack Pro quasi die Soundtrack-Files mit dazu und eben die gepatchte Version vom Spiel. Und dann hast du eben das originale Spiellauf mit originalen Soundeffekten und sonst was. Aber Musik wird quasi, da kommt dann orchestrale Musik oder sonst noch irgendwas, kommt direkt von der Konsole, wird aber auch, je nachdem, wo du bist, in welchem Level, eingeblendet, ausgeblendet, wechselt durch. Du spielst quasi das originale Spiel nur mit verbesserter Musik. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist halt einfach, ich meine, Chris Hülsbeck kennt wahrscheinlich auch jeder, der ein bisschen Retro kennt. Jeder auf der Gamescom war sowieso, weil Chris ist ja bei uns ein Standardbesucher. Und der hat ja die Turrican Anthology rausgebracht, wo er wirklich quasi die originalen Soundtrack, die originalen Turrican-Spiele auf 4 CDs, jedes einzelne Level mit einem eigenen Soundtrack quasi geremaked wurde, in modern, mit dem Synthesizer. Aber quasi richtig nah dran am Original. Also nicht einfach nur irgendwie so ein Remix, wie man es kennt, wo dann 5 Stück in eins gemischt sind, sondern der hat ja wirklich jedes einzelne Level in neu komponiert. Und es gibt von Super Turrican gibt's eben auch so ein Patch, dass du quasi das originale Super Turrican auf dem Super Nintendo spielst mit der neuen Musik von Hülsbeck. Das ist so geil. Also sowas hat man dann am SNES noch nicht gesehen. Das ist fantastisch.
Oder gehört.
Oder gehört in dem Oder Fall. Gehört. Ich finde es immer ein bisschen komisch. Also bei Zelda zum Beispiel gibt es eine orchestrale Version, da läuft dann das Zelda-Theme in Orchestral. Ist ein bisschen komisch, weil SNES die Soundeffekte dann orchestral passt nicht zusammen. Aber Chris hat ja wirklich bei der Anthology versucht, den originalen Stil 1:1 beizubehalten, nur in modern und verbessert zu machen. Und dadurch fügt sich das sowas von genial in das Spiel ein, das ist toll. Ja. Also es ist auch eine Funktion, krass, die eben dieses FX Pack Pro noch mal ein bisschen hervorhebt.
Okay, das ist geil. Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, das stimmt.
Also es ist mehr als nur ein paar Chip-Spiele, die dann weiterlaufen. Special-Chip-Spiele.
Nee, also wenn man das tatsächlich nutzt, dann ist das definitiv eine Investition, die man sich überlegen sollte.
Richtig,
das
genau.
Bin ich dabei, ja, klar.
Also für mich allein wegen Turrican. Definitiv. Genau. Ja, damit sind wir, glaube ich, fällt euch noch großartig was ein. Also mit den Flashkarten sind wir jetzt wahrscheinlich fast durch.
Also.
Zumindest wie sie funktional sind.
Also wie gesagt, gerade das, was du jetzt noch zuletzt erzählt hast, das finde ich einfach mega, mega krass und interessant, weil es halt einfach so eine Sache ist, die ich überhaupt noch gar nicht da gesehen habe. Für mich ist eine Flashcard eigentlich nur so ein Ding, okay, da kann ich die Spiele mitspielen und habe halt weniger Aufwand. Ne? Aber das ist natürlich dann diese Schritte, die dann halt weitergegangen werden, ist halt einfach geil.
Ja, Game Genie-Unterstützung, Save States etc. quasi genauso komfortabel wie am Emulator und dann eben noch zusätzlich die Möglichkeit, dass ich sage, ich spiele noch Musik ein, habe Satellaview und sowas noch alles mit drauf. Oder eben das SG-1000 oder Nintendo Disk System, das FDS. Das sind halt noch so Funktionen, das ist schon cool. Eins ist mir noch eingefallen, weil das immer wieder die Leute fragen. Also zum einen, dass die Dinger ländercodefrei sind, habe ich ja schon gesagt. Ne, das heißt also, es laufen alle Spiele aus allen Regionen. Das ist aber tatsächlich immer wieder eine Frage, die von den Leuten kommt, kann ich damit auch japanische Spiele spielen? Ja, geht. Bisschen beachten muss man damit natürlich, die Dinger sind keine 50-60 Hertz Umschalter. Das geht technisch nicht unbedingt. Also beim N64 geht's, weil das N64 tatsächlich über Software auf 60 Hertz umgeschalten werden kann. Das heißt, die Spiele laufen dann im PAL-60-Modus. Aber zum Beispiel Super Nintendo, Mega Drive und NES und sowas, die laufen halt auf den normalen europäischen 50 Hertz. Das geht technisch nicht anders. Wobei bei Mega Drive und Super Nintendo kann man sich ja relativ einfach einen Umschalter einbauen. Beim NES geht es leider nicht, weil da gehen die 50-60 Hertz wirklich nur, indem man den kompletten Grafikprozessor wechselt. Also da ist es leichter, man kauft sich dann ein amerikanisches NES, das habe ich auch gemacht, weil da die Spiele natürlich auch in originaler Geschwindigkeit laufen. Ansonsten, also das war die eine Frage. Die andere Frage, die noch viele stellen, ist, ja, wie kompatibel ist das denn? Also laufen die Spiele dann so wie am Original? Da muss man sagen, ja, logisch, weil es ist ja keine Emulation. Also man kennt es ja von Emulation, dass da vielleicht mal ein bisschen was imperfekt ist und nicht ganz so läuft. Sondern die Spiele werden ja quasi der Konsole zur Verfügung gestellt, wie wenn es ein originales EEPROM wäre. Die Konsole weiß ja gar nicht, dass das was anderes ist. Das heißt also, die Spiele laufen natürlich exakt so, wie wenn es das originale Spiel ist, was da drinnen steckt. Und das war dann auch noch so eine wichtige Frage, weil sich anscheinend, also für mich war das eigentlich selbstverständlich, dass wenn ich sage, das ROM wird da einfach in den Speicher geladen und läuft dann ab, dass es natürlich das Original ist, aber es fragen tatsächlich viele nach, ob es da Inkompatibilitäten gibt. Es gibt natürlich einige sehr wenige Spiele, die nicht 100% laufen, wobei mir ist jetzt, also beim N64 gibt es glaube ich kein einziges mehr. Beim Mega Drive ist mir jetzt auch keins bekannt, also es gibt eigentlich so gut wie keine Inkompatibilitäten mehr. Also selbst da kommen auch immer wieder Firmware-Updates raus. Die sind auch nicht schwer, also man muss jetzt nicht irgendwie das Modul flashen oder sowas, sondern die kopiert man einfach auf die SD-Karte und zack, fertig. Auch sehr, sehr einfach. Und da, also da fällt mir jetzt beim besten Willen nichts ein. Das Einzige, was man ein bisschen aufpassen muss, das sind ROM-Hacks. Weil jedes ROM hat eigentlich eine Checksumme und wenn ein ROM-Hack unsauber gemacht ist und die Checksumme ist falsch, dann wird die in der originalen Konsole nicht geladen. Da gibt's dann aber Tools, die einfach die Checksumme reparieren. Schwieriger wird's natürlich, wenn die ROM-Hacks irgendwelche Bugs von Emulatoren verwenden, die in der originalen Konsole nicht vorhanden sind, weil dann laufen die nicht. Also, dass alle ROM-Hacks laufen, da kann man natürlich nicht von ausgehen. Aber die originalen Spiele sind eigentlich alle 100% kompatibel.
Ja. Okay.
Gibt's noch Fragen von Seiten der Presse oder so?
Stille.
Stille. Nee, also jetzt zu den Cartridges selber hätte ich jetzt eigentlich nichts mehr. Mhm.
Ich glaube, da sind wir jetzt auch wirklich ganz gut durch. Also jetzt alle im Einzelnen aufzuzählen, gibt keinen Sinn, weil die Funktionen sind bei allen relativ ähnlich. Und wenn es da Fragen gibt, kann man ja jederzeit bei mir dann auch einfach mal eine Chatnachricht schreiben oder anrufen oder sonst irgendwas im Shop. Dann kann ich auch schnell die Frage beantworten.
Genau, ja.
Aber im Prinzip laufen die alle gleich. Spiel drauf kopieren, ungepackt, starten, Ende. Und zocken natürlich.
Genau, das müsst ihr dann noch selber machen.
Genau. Ja, das war der erste Teil. Ich sage ja, also wenn wir das jetzt alles in einem gemacht hätten, dann hätte man 3 oder 4 Stunden Podcast oder so. Beim nächsten Mal geht's dann nämlich wirklich um die rechtliche Seite, weil wie schaut das aus? Kann ich mir einfach ROMs aus dem Internet runterladen und da drauf kopieren? Also gut, können ja, dürfen ist die nächste Frage.
Spoiler, nein.
Ja, bedingt, also tatsächlich, also muss man sagen. Aber das ganze Rechtliche werden wir dann eben im nächsten Podcast angehen. Ja, ansonsten sollen wir wieder Spiele verlosen.
Auf jeden Fall.
Machen wir wieder. Also wir haben immer noch weiterhin Kingdom Hearts 1.5 HD Remix für die PS4. Muss ich wieder meine Kiste rüberziehen, dass ich noch sehe, was wir noch da haben. So, also Kingdom Hearts 3 haben wir auch noch da, aber für die Xbox One. Wer das für die Xbox One haben will. Life is Strange Before the Storm für die PS4. Kingdom Hearts 3 haben wir auch noch für die PS4 da. Ja, das war's, glaube ich, dann groß zum Teil. Ah, nee, Secret of Mana hatten wir auch noch für die PS4, richtig. Also, wer an dem Spiel... Juhu. Ja, das Ihr kennt das Spiel.
Begeisterung.
Ja, Left Alive haben wir auch noch für die PS4 noch ein paar da. Also da ist noch eine gute Auswahl. Wer irgendeins von diesen Spielen haben will, einfach eine E-Mail an gewinn@dragonbox.de schreiben und einfach reinschreiben, welche Spiele ihr denn gerne hättet. Ja, und aus allen, die da teilnehmen, wird pro Spiel immer einer verlost. Und ja, wie wir schon immer hatten, bitte immer nur für ein Spiel teilnehmen. Also wenn irgendjemand jetzt für jedes Spiel seinen Namen reinschreibt, dann gewinnt er gar nichts. Der wird gleich ausgeschlossen. Ja. Also sucht euch eins von den Spielen aus, das ihr haben wollt, schreibt dann einfach an gewinn@dragonbox.de und mit etwas Glück gewinnt auch ihr eines davon. Ja, Einsendeschluss würde ich sagen, Sonnabend in 8 Tagen. Oder wie war das immer bei Wim Tölke? Wum und Wendelin waren das damals.
Richtig.
Die Frage ist, wie viel von unseren Hörern kennen die noch?
Ich denke, der ein oder andere.
Wir bräuchten mal so eine Statistik, wie alt die Leute sind. Nein, ich würde sagen, machen wir bis zum 24. Also ja, 24. Mai, Sonntag in 1,5 Wochen ist es dann.
Ja.
Und ja, dann geht's eben weiter mit dem rechtlichen Teil. Und danke, Hardy, dass du heute unser Gast warst und auch ein bisschen was über deine Erfahrungen berichten konntest.
Vielen Dank.
Du hast ja selber einen eigenen Podcast, ne?
Ja, also zum einen möchte ich selber mal viel lieb Dank sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch was gelernt. Und ja, bei Nerdwelten sprechen wir über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und tatsächlich sind das meistens eben Retro-Videospiele für diverse Systeme.
Aber nicht nur Videospiele, sondern auch alles mögliche andere auch. Also zum Beispiel alles, Zurück in die Zukunft ist ja zum Beispiel nerdig, da kann es vielleicht auch ein Thema geben oder so. Oder
theoretisch, also Masters of the Universe beispielsweise haben wir schon mal was gemacht, über Wayne's World haben wir was gemacht.
Excellent. Ja, da könntet ihr natürlich jetzt dann super die Spiele einbinden können, weil da gibt es ja auch Spiele für.
Haben wir gemacht, ja.
Ah, cool.
In der Tat, natürlich.
Bei Masters of the Universe vom C64, also ich habe es bis heute noch nicht verstanden, was es eigentlich sein soll. Aber
es macht auch nicht wirklich viel Spaß, ja.
Ja, ich habe mir das, die Filmumsetzung, das Tape, habe ich mir von Dolph Lundgren signieren lassen.
Oh, cool. Super.
Er hat ein bisschen geguckt, aber ja.
Ja, jetzt brauchst du dann nur noch Bob Hoskins und musst dir dann Super Mario Brothers mal signieren lassen.
Das wird schwierig.
Das ist jetzt übrigens gerade auf Netflix, ne?
Ist es, ja.
Ja, ja. Ich hab's mir letztens nochmal angeguckt, es ist immer noch genauso schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte.
Es ist schlimm. Und ja, Bob Hoskins wird halt sehr schwierig,
ja.
Aufgrund seiner nicht
das
mehr...
Das hat nicht mehr viel, ja.
Der sagt nicht mehr viel.
Ah, okay. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gewusst, aber...
Nee, der ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf dieser Welt.
Ich weiß nur, dass er dich wahrscheinlich eher umgebracht hätte, als dir Super Mario Bros. Zu signieren.
Ja, gut, also ich weiß nicht, also... Er hat schon mehr oder weniger, weiß ich, Frieden, aber er hat halt gesagt, das war das Schlimmste, und sie haben die Dreharbeiten halt nur besoffen durchgehalten, ne, also.
Ja, da gibt's, habe ich auf YouTube auch gesehen, eine ganz interessante Doku drüber. Ich meine, das war ja eigentlich komplett anders geplant. Da ist ja, glaube ich, fünfmal das Drehbuch umgeschrieben worden und vor Ort und sonst noch was. Also, das hätte vielleicht sogar gut werden können.
Ja, aber so war's halt einfach eine Mordsauerei, weißt du, so als Kind, du warst drauf vorbereitet, okay, du siehst jetzt wirklich endlich den Mario-Film, du hast dich gefreut, was drin
ist. Ich war im Kino.
Was zur Hölle?
Ich war im Kino,
was denkt ihr euch? Und genau die gleiche Sorge hatte ich ja tatsächlich vor dem Sonic-Film, als da letztes Jahr die ersten Trailer so vor dem Jahr ungefähr gekommen sind. Aber der war super. Der war super, muss man sagen. Es war ein guter Film. Das
ist ja momentan die erfolgreichste Spielumsetzung.
Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe auch gesagt, als ich den Trailer gesehen habe, ich gedacht, also Robotnik kannte ich mir mit Jim Carrey sogar ganz gut vorstellen.
Der war super.
Aber was war das für eine Sonic-Mensch-Konstruktion? Oh, hat mich so ein bisschen an The Fly erinnert.
Das Thema hatten wir letztens, als ich beim Tommy Krabbeis im Stream war. Da ging es um Toxic Fandom. Und da war Sonic halt auch ein Thema, weil da hatte das Fandom ja sehr, sehr viel Einfluss durch diesen Shitstorm, dass sie den Film um ein halbes Jahr verschoben haben und die Figur verbessert haben.
Aber da muss ich tatsächlich noch mal hinterfragen, kann es da nicht sein, dass es einfach ein super Marketing-Gag war? Weil ganz ehrlich, am Anfang hat sich jeder gedacht, es kommt ein Sonic-Film.
Ich glaube nicht.
Also das ist natürlich kannst du sagen, aber dahinter steckt, also erstmal ist es ein unheimliches Risiko. Also ob du, wenn du an so eine Kampagne planst und sagst, okay, wir verschieben dann einmal den Starttermin, was allein sowas zu verschieben, ist ein personeller, finanzieller Aufwand, der halt so krass ist, dass das eine geplante Aktion, also eigentlich nicht. Also das ist, ich weiß, ich kenne diese Gerüchte.
Schon allein diese ganzen Interaktionen zu ändern, weil das Problem ist, die Proportionen von Sonic waren ja dann komplett anders. Und das heißt, alles, was die irgendwie gespielt haben, hat dann mit seinen Proportionen nicht mehr übereingestimmt. Die mussten das alles ausbessern. Ja. Das ist abartig.
Und du weißt immer noch nicht am Ende, ist es erfolgreich oder nicht. Das ist halt auch einfach das Problem. Also das sind so viele Risikofaktoren, die da reinspielen. Also ich, natürlich, im Endeffekt weiß es nicht. Aber ich würde eigentlich sagen, nein. Und das war halt einfach, weil es ist eigentlich eine gefährliche Geschichte, was da passiert ist. Weil du heutzutage ja immer, kennst ja diese Aussage, ich hätte das Ende von Game of Thrones hätte ich besser machen können. Selbst ich kann das besser. Ne? Und dann sage ich den Leuten immer, ja, dann werd halt Drehbuchautor. Ne? Dann kannst du sowas machen, ne? aber im Endeffekt, wie übel ist es, weil eigentlich das Werk gehört ja immer noch, finde ich, dem Künstler. Wenn der Künstler meint, er müsste so einen schrecklichen Sonic machen, dann darf ich das scheiße finden, dann darf ich das auch schreiben, aber ich darf ich ihn damit belasten? Also es, ja, Toxic das, Fandom das, ist ja wirklich
das,
dieses...
Das einzig Kuriose, was ich daran...
Star Wars Darsteller ihre Social Media Accounts einschalten
und so weiter, natürlich, weil sie angegriffen werden. Das geht nicht.
So, sowas nimmt halt heute dann überhand. Natürlich habe ich auch über den Sonic lustig gemacht, dass ich gesagt habe, ernsthaft, wer kommt denn auf so eine Idee?
Das war für mich das einzig Kuriose. Warum, wie ist dieser Trailer überhaupt zustande gekommen? Jeder, der diesen Trailer gesehen hat, also wenn die auch nur 10 Sonic-Fans mal gefragt hätten, was haltet ihr von dem Trailer, hätten sie 10 mal gesagt, das seid ihr irre. Ich meine, wie konnte es dazu kommen? Das ist für mich immer noch so die Frage.
Und dann, da stimme ich dann Hardy zu, dann kann es natürlich sein, dass als sie gemerkt haben, Tag 2, okay, wir kriegen hier gerade richtig ein auf die Fresse, dann lasst uns vielleicht Folgendes machen. Wir kündigen jetzt sofort an, wir werden das überarbeiten. Es wird eventuell den Film verschieben, weil die haben ja zuerst, glaube ich, angekündigt, dass sie es machen und dann, ne, und gucken mal, wie dann das Feedback ist. Ne? Natürlich haben sie es als Marketingstrategie hinterher genutzt und es war ja für sie erfolgreich. Also wie gesagt, es ist momentan die erfolgreichste Filmumsetzung, die es gibt und hat sehr viel auch in Fankreisen doch recht gut positives Feedback. Wie Hardy gerade sagte, der Film ist super, er macht Spaß. Natürlich denke ich mal, viel liegt halt auch an Jim Carrey, weil er halt auf einmal wieder das spielt, wofür wir ihn, glaube ich, am meisten lieben.
Und gut, ja. Richtig,
ne? Und
gut.
Gut, ne? Und du merkst an ihm ja halt einfach, wenn er Spaß an einer Rolle hat, dann...
Gut, klar, was natürlich marketingtechnisch auch toll war, die Fans waren ja alle begeistert, dass mal auf sie gehört wurde. Aber genau, ich glaube das trotzdem, dass das eine Folge war. Das Original war, glaube ich, es war nicht so geplant, aber sie haben das Beste draus gemacht.
Ja, genau, aber das ist halt einfach die Gefahr, weil jetzt hat natürlich ein Studio und kann immer argumentieren, die Fans sagen, also huch, also war gerade, ich dachte gerade jetzt ist bei mir der Strom ausgefallen. die Fans sagen, weil es ist ja heute oft so, dass man aus dem Fandom das Gefühl bekommt, denen gehört die Marke. Also es ist halt sehr, sehr zweiseitiges Schwert. Also
das ist, glaube ich, so jetzt der halt längste Schluss, den wir jemals von einer Folge hatten.
Ja, und der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat.
Und wir haben uns schon vor 10 Minuten verabschiedet. Genau.
Also das wäre jetzt aber, glaube ich, ein Thema, das wäre jetzt zum Beispiel bei in deinem Podcast wieder typisch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt also, ihr habt jetzt quasi einen Vorgeschmack für Hardys Podcast bekommen. Jetzt
genau. Ich nehme den letzten Teil nehme ich einfach schon mal für die nächste Folge.
Genau, super. Kein Problem. Genau. Jetzt musst du nur noch sagen.
Ich als Gast dazu und rede über Flashcard.
Genau. Jetzt musst du nur noch sagen, wo findet man denn deinen Podcast?
Oh, überall dort, wo man Podcasts so hören kann, klassisch auf iTunes, auf Spotify, im Podcatcher eurer Wahl, natürlich auf www.nerdweltenpodcast.com und ja, ich freue mich, wenn ihr mal reinhört.
Genau, also Nerdwelten nicht vergessen, dann...
Genau, ist auch verlinkt dann im Text.
Natürlich, machen wir auf jeden Fall. Ja, nun, dann schaffen wir jetzt richtig die Verabschiedung. Ich glaube, heute sind wir noch länger geworden als sonst, mit noch mehr Abschweifungen als sonst.
Welches Franchise können wir nochmal kurz anmachen?
Game of Thrones hat man noch gerade mal.
Oh ja, genau, auf jeden Fall.
Also.
Das habe ich letzte Woche erst fertig geguckt. Nee, hör mal auf.
Okay. Schönen Abend noch.
Tschüss. Euch auch allen. Ciao.